anfangen. Klappe ab. Also es freut mich, dass so viele Leute da sind heute und dass Rick und Alex den Vortrag über Git halten werden. Wie ich eben in der Einladung geschrieben habe, jedes Softwareprojekt braucht ein Versionskontrollsystem und für den Linux-Kernel hat Linus Torvald irgendwann mal als BitKeeper nicht mehr ganz passend war, aus Lizenzgründen, hat er ein eigenes System geschrieben und wir werden jetzt eine Einführung erhalten und dann wird es auch Gelegenheit geben für eine spannende Fragerunde. Und ja,
also, ich bin Alex, das ist Rico, wir sind hier vom Chaos Computer Club, ex-Ulm, neuerdings Rheintal quasi. Okay, wir erzählen euch was über Git. Git ist, wie wir in der Überschrift schon geschrieben haben, mehr wie man so erwartet auf den ersten Anblick. Es ist vor allem, unserer Meinung nach, ist es mehr ein Framework für Informationsverwaltung. Und wenn man einen speziellen Fall hat, spezielle Leute, die irgendwas machen an einem Projekt, dann stützt man sich seinen Workflow zurecht. Und dafür kann man dann Git verwenden. Das Tolle an Git ist eben, dass du deinen Workflow machen kannst, wie du möchtest und dein Versionsverwaltungstool eben anpassen kannst und dir nicht ein Workflow vorgezwungen wird durch dein Tool.
Das macht es aber gleichzeitig auch wieder ein bisschen schwieriger, weil du da natürlich einen größeren Einarbeitungsoverhead hast. Das ist ein bisschen komplizierter.
Wir sind beide keine Git-Experten. Wir arbeiten seit mehr oder weniger längerem mit Git jetzt an privaten Projekten, haben uns die Doku reingezogen, haben miteinander diskutiert, haben rumgespielt, wie das so geht. Das ist unser Stand. Wir wissen viele Details nicht. Genau. Dann eine Frage kurz. Wie ist das Vorwissen bei euch über Versionsverwaltung? Ich brauche so grob. Also kennt jeder CVS so?
Ja. Version.
Also so Commits und so, ist euch klar, Branches, was es soll. Ja, nicken, wer nickt nicht.
Nicht wirklich.
Okay. Wir machen im ersten Teil so eine Einführung, dann gehen wir in die Git-Internas ein bisschen rein, wie Git das alles aufbaut, also aus welchem Baustein dieses Framework besteht. Und im zweiten Teil haben wir eine offene Runde mit Beispielen, mit Use Cases. Und da könnt ihr dann beliebig dann, also können wir das Niveau anpassen. Okay. Dann fangen wir mal an. Okay, also das ist so der Plan. Erstmal so Big Picture. Dann so die Grundlagen Git betreffend. Dann gucken wir mal in das Git-Verzeichnis rein, wie jetzt die Verwaltung tatsächlich umgesetzt wird. Und dann haben wir, wie gesagt, die Anwendung. Also fangen wir mal an. Okay. Der springende Punkt. Git ist ein verteiltes Versionsverwaltungssystem. Wer CVS und Subversion kennt, der kennt nur das zentrale Modell. Also ich habe ein Repository in der Mitte und da hängen die Developer dran. Und die arbeiten alle über das Repository. Die holen sich Änderungen mit Update und committen Änderungen hoch. Verteilte Versionssysteme sind ganz anders, grundlegend anders. Jede dieser weißen Kästen ist ein komplettes Repository. Und die haben verschiedene Rollen. Dieses Repository hier ist zum Beispiel auf einem Webserver von dem Projekt. Und jeder, der möchte, kann mit Fetch sich eine Kopie, also erst Clone, kommen wir nachher drauf, mit Fetch quasi sich aktuell immer die Änderungen holen und hier quasi sein eigenes Repository haben. Er kann jetzt hier komplett, wie er möchte, committen, branchen, alles Mögliche, ohne dass er von dem weiter abhängt. Das ist schon mal ein zentraler Unterschied zu SVN, wo ich für jeden Commit eine Online-Verbindung brauche. Also das ist schon mal ein großer Vorteil. Ich kann zum Beispiel im Flugzeug sitzen oder im Zug und arbeiten und kann committen lokal und braucht keine Online-Verbindung. Okay, dass dieser Contributor das macht oder nicht macht, interessiert erstmal niemand. Das macht niemand, dass er das macht. So. Jetzt kann der, wenn er möchte, einen eigenen Fork machen, sagen, hier, ich fork von diesem Projekt, das, was die machen, ist alles doof, ich mach's besser, hier ist mein Projekt. Und kann wieder einen Webserver machen, zum Beispiel, wo er dieses Projekt zur Verfügung stellt. Und er kann kontrollieren, welche Änderungen er von hier nimmt und was er von hier weiterschiebt. Okay. Und jetzt angenommen, er hat irgendein Feature eingebaut und hat es getestet, funktioniert und schreibt dann die Mailingliste, hier, ich habe dieses tolle Feature, möchte es nicht haben. Dann sagt der Hauptentwickler vielleicht, klar, das will ich haben, wo kriege ich dann ein Repository her? Und dann gibt er ihm irgendeine URL, irgendwas, also den Zugriff auf seinen Server. Dann holt er sich's, er pullt es rein, guckt sich's an, findet es toll und schiebt es ins öffentliche Repository. Das wäre jetzt ein möglicher Workflow für ein Open-Source-Projekt. Das zentralistische Modell ist ein Spezialfall vom dezentralen. Also zentralistisch kann ich immer nachbilden, habe aber alle Vorteile, wie zum Beispiel, ich brauche keine Online-Verbindung. Das ist wirklich essentiell. Wer schon mal im Zug saß und einen Commit beieinander hat und wollte ihn irgendwie jetzt bündeln, geht nicht, keine Online-Verbindung. Und es hat wahrscheinlich schon viel schlimmer, da braucht man für manche Zwischenschritte Commits, genau. Zwangscommits, sonst kriegt das nicht auf die Reihe. Und wenn ich gerade kein Netz habe, dann war es das halt. Okay, so ist die Übersicht, okay? Dezentral, ist flexibel. Ich kann machen, was ich will. Ich könnte Gatekeeper machen, dass ich quasi einen habe, der sich um die Community kümmert und der hat dann auch ein Repository, von dem klonen die alle und der macht die Kommunikation und Dinge, die toll sind, schiebt er hoch, habe ich einen Zuständigen. Oder das Linux-Kernel-Projekt arbeitet hierarchisch. Es gibt halt oben Linus Torvalds, was er in seinem Repository hat, ist das Offizielle. Da holen sich alle her. Und dann gibt es Leute, die für irgendwelche Teilbereiche, irgendwie I.O., irgendwie keine Ahnung was.
Netzwerk,
zuständige Maintainer. Und die haben unter sich wieder eine Menge von Schergen und so weiter. Und so gehen die Änderungen von unten nach oben. Der oben holt sich's immer, wenn er es gut findet. Und sagt dann nach oben, hey, ich habe was Tolles, guck's dir mal an.
Vor allen Dingen, die signieren dann praktisch auch auf dem Weg nach oben die Pakete und dann wandert die ganze Kette durch. Das ist nachvollziehbar, wo es hergekommen ist. Und da passiert relativ wenig, dass irgendwie Bullshit nach oben gelangt, weil einfach sehr viele Augen das anschauen.
Okay.
Das ist ein Vorteil. Also, wenn du die Signaturen ansprichst, ist das ein Zwang oder ist das
eine
Good Practice?
Das ist ein Good Practice. You can do, you must not.
Okay, also das Wichtige hier zu verstehen, dezentral bedeutet flexibler Workflow. Ich kann mir es aufbauen, wie ich möchte. Okay, jetzt was geht jetzt hier eigentlich zwischen den Repositories hin und her? Was für Informationen gehen da hin und her? Und das sind die Commits. Magst du?
Ja, also ein Commit ist eigentlich so eine abgeschlossene Arbeitseinheit. Also man arbeitet an irgendwelchen Dateien und irgendwelchen Inhalten, überlegt sich so, möchte ich das jetzt haben? Und sagt dann Git Commit. Und dann wird praktisch genau dieser Versionsstand zu genau diesem Zeitpunkt ins Repository aufgenommen. Erstmal nur ins lokale Repository. Weil, wie gesagt, das ist dezentral, die Verbindung zum Server braucht man erstmal nicht. Git arbeitet so, dass es den Inhalt, den man praktisch haben möchte, oder mit dem man arbeitet, trackt und nur diese Sachen, da muss man explizit sagen, was man möchte, halt praktisch erstmal einen lokalen Index hinzufügt, wenn man nachher guckt, was das ist. Das ist eine ziemlich coole Geschichte, der Index. Und dann erst wird committed und im Index kann man das sehr schön zusammenwurschteln, was man eigentlich überhaupt committen möchte. Und Commits selber, dann, wenn sie dann mal committed sind, ergeben halt eine M-to-M-Verkettung im Repository. Das ist also praktisch ein lustiger Graph und die hängen alle zusammen. Also man kann praktisch, wenn man einen Commit hat, kann man den ganzen Graphen, den Baum, bis hoch zur Wurzel zum ersten Commit praktisch nach oben wandern und kann sich die komplette Historie anschauen. Was ist da passiert? Was ist zwischendrin passiert? Und wie ist das eigentlich ursprünglich zustande gekommen?
Okay, also vielleicht zur Verdeutlichung nochmal. Ich fange an bei dem leeren Projekt. Genau. Und der erste Commit führt irgendeine Datei ein. Und die Differenz zum leeren Projekt ist eben diese Datei. Und dann habe ich schon den ersten Commit. Und wenn ich jetzt diese Datei ändere oder neu hinzufüge, habe ich ausgehend von da eine weitere Änderung. Und so hängen die Commits aneinander.
Genau.
Und der oberste Commit, der ist sogenannte Head, auf dem arbeite ich aktuell und an denen rangekettet sind alle Commits, die es gibt. Und ab und zu kann ich halt branchen, ich kann sagen, aha, von hier mache ich entweder so weiter mit dieser Änderung oder mit dieser Änderung, ich probiere mal rum, habe einen sogenannten Branch und die kann ich auch wieder mergen, dann kommen die wieder zusammen und deswegen ist es eigentlich ein allgemeiner Graph. Ich habe eine allgemeine End-to-End-Verkettung zwischen den Commits.
Das kann ziemlich wild werden übrigens, wenn ihr euch mal das Linux-Repository anschauen wollt, da wird ziemlich rumgewurschtet, das ist ziemlich advanced.
Okay, also was ist in so einem Repository jetzt eigentlich drin? In dem Repository sind einmal alle Commits, also die ganze Kette von Änderungen. Und dann gibt es noch ein Packen Metadaten. Zum einen die sogenannte History. Es gibt zu jedem Commit gibt's eine Commit-Message, da kann der Entwickler schreiben, was er gemacht hat, irgendwie informell. Und da kann ich jetzt quasi nachgucken, aha, wer hat vor 3 Tagen das geändert, was wurde vor einer Woche geändert, was ist der Unterschied zwischen dem und dem. Warum hat er das gemacht? Wenn die Commits-Messages gut sind, kann ich das alles sehen. Und das ist History, die ist sehr wichtig, wenn ich so ein bisschen Überblick über mein Projekt halt behalten will.
Ja, vor allen Dingen, wenn man Bugs sucht oder ähnliches und Probleme später auftauchen, dann ist es sehr wichtig, dass man halt weiß, was konkret passiert ist.
Und so, verflixt, vor einem Monat ging es doch, was war anders?
Genau. Und jetzt ein reiner Diff vom Code, also ein reines Change-Set, sagt nicht immer alles aus. Manchmal ist es einfach besser, da steht einfach nur Fließtext dran. Was hat der Autor damit überhaupt bezweckt, was er da committed hat?
Okay, dann gibt es sogenannte Tags. Tags sind Markierungen für Commits, dass ich quasi sagen kann, dieser Stand, so wie es jetzt ist, dem will ich einen Namen geben. Zum Beispiel Release Candidate 1 oder fuck, hier ging gar nichts oder das muss ich mir morgen nochmal angucken oder was du willst. Du kannst einfach sagen, dieser Commit bitte markieren ein Label dran, wie so ein Klebestreifen, so ein Post-it oder weiß der Geier, an den Commit dran, dazu schreiben warum oder hängt er da einfach dran.
Genau, also und vorteilhaft ist halt, man hat dann eine komplette History, die an diesem Commit dranhängt mit durch den Baum, der praktisch durch die Verkettung dieser Commits zustande kommt. Und damit kann man praktisch jedem Zustand, der wichtig ist im Repository, praktisch wirklich den Namen geben. Und man kann das komplett zeitlich nachvollziehen, was da passiert.
Bitte? Nur der einzelne Commit getaggt oder der gesamte Stand des Repositories?
Dadurch, dass du den Commit tags und der Commit ja an seinen Eltern dranhängt und die wiederum an ihren Eltern, hast du implizit die ganze Geschichte getaggt. Da kommen wir nachher noch dazu, das ist sogar gesichert. Du kannst nicht unterwegs einen Commit kurz austauschen. Da kommen wir nachher dazu, warum das nicht geht. Gut, da gibt es Branches, wie gesagt. Also ich kann irgendwo aufspalten, Entwicklung mal, keine Ahnung, ich habe eine Hauptentwicklung und irgendwann kommt einer auf die Idee, Mensch, wir können noch dieses Feature machen und dann gehe ich mal weg von der Hauptentwicklung, die machen so lange irgendwie weiter und mehr Bugfixes. Ich mache für mich rüber meine Feature-Entwicklung, irgendwann nach einem Monat bin ich fertig und dann soll es wieder zusammenkommen. Das ist so die Idee von einem Branch, eine parallele Entwicklung.
Genau. Bei Git ist es vor allen Dingen so, da Branches in Git im Gegensatz zu fast allen anderen Versionsverwaltungssystemen sehr billig und sehr einfach zu machen sind, werden die meistens auch wirklich für jedes kleine Feature benutzt. Also wenn man nur irgendwo, keine Ahnung, eine neue Funktion dazu schreibt, macht man kurz einen Branch, macht die dazu und launcht es dann wieder rein.
Klingt jetzt erstmal blöd, was soll der Aufwand?
Genau.
Aus Erfahrung kann ich euch sagen, was der Aufwand soll. Meistens ist es nicht so einfach, wie man denkt. Und meistens hat man es dann doch nicht kurz gemacht. Oder man macht noch ein Fass von einem weiteren Problem auf. Und dann ist es gut, wenn man dieses halbfertige, ungare Zeugs mal so, wie es ist, speichern kann und den Hauptzweig nicht kaputt macht. Deswegen ist es einfach Best Practice, wenn man einfach für jeden Kram einfach einen Branch macht, weil es so super billig ist und auch das Merchen ist super billig.
Also wir können aus Erfahrung sagen, ich bin jetzt auch schon sehr lange auf Version eingesetzt und da ist Branching eigentlich eher Pain in the Ass und zwar richtig eklig. Deswegen
geht es der Merch danach.
Bitte?
Der Merch war nie ein Problem, aber der Merch,
das gehört nicht dazu. Das eine ohne das andere ist immer schwierig.
Ja, ist auch ein bisschen aufwendiger, die Brancherei in genau. Subversion, finde ich. Ja, brauchst immer brauchst einen eigenen Pfad, wo du das hinlegst und so. Hier sage ich einfach Branch, Name dazu und ab geht's.
Genau.
Ich kann sogar, wenn ich irgendwo hier bin, kann ich sagen, jetzt gehe ich 5 Commits zurück und mache von hier einen Branch. Und dann ab da steckt einfach so ein zweiter Zweig dran. Dann kann ich hier weiter committen. Okay, und dann gibt es ein Packen Konfiguration, alles Mögliche. Zum Beispiel, wer bin ich überhaupt? Das sind meine Commit-Messages, meine E-Mail-Adresse, mein Name drinsteht zum Beispiel. Dann Konfiguration, irgendwelche Kommandos, wie die sich verhalten sollen, mit farblich oder nicht farblich, genau. Diffs und Tod und Teufel, alles Mögliche. Steckt mit in den Metadaten von meinem Repository. Dann Hooks noch, kommen wir nachher drauf. Ja.
Und auch Informationen zum Beispiel über die Remote-Repositories. Also zum Beispiel, von wo habe ich weggeklont, von wo habe ich mein Repository hergeholt, von wo habe ich es kopiert.
Also die Verbindung mit auch anderen Repositories.
Genau.
Okay, und dann optional ein Arbeitsverzeichnis. Es ist wirklich optional, weil nicht alle Git-Repositories brauchen ein Arbeitsverzeichnis, zum Beispiel das, was auf dem Server liegt, wo nur gepult wird, das braucht kein Arbeitsverzeichnis. Arbeitsverzeichnisse haben die auf den Entwickler-Notebooks üblicherweise. Okay, das steckt alles in einem Repository drin. So, jetzt in so einem Repository mal reingeguckt. Was liegt da so rum, was für Dinge gibt es? Okay, das hier soll ein komplett entferntes Repository sein, irgendeins. So, und hier ist meines. Und hier in diesem Repository stecken die ganzen Commits drin und so weiter. Diese ganze Baum von Änderungen steckt hier drin. So. Und über Push und Fetch kann ich hier diese Commits hin und her kopieren. So, was gibt's noch? Über Checkout kann ich mein Arbeitsverzeichnis auf einen bestimmten Stand bringen. Ich kann sagen, aktueller Commit, bitte jetzt in mein Arbeitsverzeichnis kippen. Dann macht's Klatsch und dann habe ich alles, das gesamte Projekt in dieser Version da liegen. Ich kann sagen, okay, bitte 3 Commits zurück, bitte Branch blalala, keine Ahnung, alles mögliche kann ich rumnavigieren und diese Sicht aufs Projekt jetzt hier wirklich als Files
ausprägen.
Ausgeprägt auf meiner Platte liegen.
Ich kann sogar wirklich bloß auch einzelne Dateien auschecken und wirklich nur diese dann explizit ersetzen. Ich habe so eine Datei, da ist eine Änderung drin, die ist blocken und ich möchte die von drei Commits vorher haben, dann kann ich wirklich nur diese einzelne Datei ersetzen. Und dann zum Beispiel auch wieder committen, wenn ich möchte.
Okay, dann gibt es hier bei anderen Versionsverwaltungssystemen, war es das, hier in der Mitte gibt es nichts, ich sage Commit, es geht direkt hier rein. Genau. Git hat noch so ein Zwischending gemacht, den Index. Der Name ist Oberscheiße.
Es gibt noch einen anderen Namen, Staging Area, die finde ich fast gar
besser.
Staging Area. Die finde ich fast gar besser, weil es klarer ausdrückt,
was. Also, was ist das Problem? Ein Commit soll eigentlich eine Arbeitseinheit irgendwie umfassen, damit ich auch auf diese Granularität Dinge reinnehmen oder rausnehmen kann. Zum Beispiel, ich habe jetzt hier irgendwie mein Projekt und ich hätte gerne das so, wie es ist, aber dieses Feature mal kurzzeitig rausgenommen, bitte. Und dann will ich auf diese Granularität sagen können, dieser Commit mal weg. So, jetzt ist es aber oft so, ich mache was und dann fällt mir auf, oh, das noch und auch Mensch, das auch und das auch. Und irgendwann habe ich Haufen Änderungen in meinem Arbeitsverzeichnis, die logisch gesehen mehrere Commits eigentlich sind. Die sind halt so beinahe zusammen einfach passiert. Die Idee von Git ist ja gerade, dass ich mich nicht auf das Versionsverwaltungssystem einstellen muss, sondern andersrum. Dass ich einfach machen kann und dann es so verwenden kann, damit es nachher funktioniert. Also was mache ich jetzt? Ich habe jetzt hier 3, 4 logische Änderungen in meinem Arbeitsverzeichnis rumliegen und möchte die gern einzeln committen. Bei SVN kann ich noch auf Dateigranularität committen, kann sagen, okay, commit die Datei, die Datei, die Datei, die Datei. Geht oft. Manchmal habe ich aber auch in einer Datei logische Änderungen, mehrere logische Änderungen. Und da kommt jetzt dieser Index ziemlich ins Spiel. Hier wird Folgendes gemacht. Mit git add füge ich Änderungen vom Arbeitsverzeichnis in den Index rein. Und da kann ich es mal ansammeln, was ich so haben möchte. Das soll rein, das, ah nein, das doch nicht, das, von dieser Datei nur dieser Teil und so weiter. Sehr, also richtig fein dran. Und ich kann sogar, das ist schon richtig advanced, die Diffs editieren. Also ist ein bisschen metamäßig, das könnte man vielleicht schöner machen, mal gucken, wie es wird. Ich kann quasi mit meinem Editor den Diff editieren und das landet dann im Index. Okay. Und
also ich finde es ein ziemlich geiles Feature. Wenn mal, man muss es mal eingesetzt haben, mal gesehen haben, wenn man verstanden hat, um was da geht, dann ist es echt geil.
Und jetzt kann ich diffen zum Beispiel zwischen hier und hier, was habe ich denn schon für den Commit vorbereitet? Und zwischen hier und hier, was würde denn, wenn ich jetzt Commit sage, übergehen ins Repository? Okay, also ich finde es auch sehr brauchbar, ganz ehrlich. Diffs editiert habe ich jetzt noch nicht, aber man kann mit git add interactive-i, kann ich mir Datei für Datei angucken. Aha, die Datei, okay, die nehme ich komplett, ne, die nehme ich gar nicht. Oh, hier muss ich mal reingucken. Die Änderung nehme ich, die nicht, die nehme ich, den Rest weg. Zack, und dann ist alles hier gestaged, dann kann ich es mir nochmal angucken mit diff und commit.
Vor allem vom Arbeitsflow ist es auch so, man kann einfach Sachen zum Index hinzufügen. Und falls man dann irgendwas überschreibt oder so mit add, der checkt das automatisch und updatet den Index dann auch entsprechend. Das sind immer die Sachen, die man wirklich dann auch zum Schluss mit add hinzugefügt hat drin. Und dann kann es auch passieren natürlich, dass man Dinge vergisst, da muss man ein bisschen aufpassen. Das ist immer ganz wichtig. Dass praktisch immer alles erst in den Index übertragen wird, bevor man committet.
Aber nicht so schlimm.
Es ist nicht so schlimm, weil
ich greife mal voraus, es gibt commit-amend, da kann ich, der Commit ist schon drin. Und das fällt mir auf, Mensch, die Datei hätte noch dazu gesollt. Riesenproblem bei anderen, vorbei, keine Chance, das war's. Eins dieser Git-Philosophien ist, es würde niemals jemand sagen, du hättest davor das und das machen sollen. Das gibt's nicht, Jan, du kannst es immer noch hinkriegen. Bei SVN jetzt geheißen, ja, Pech gehabt, du hättest halt dran denken sollen. Hier heißt es einfach, scheiß drauf, wir machen nochmal Add. Also die Datei füge ich jetzt hinzu und sagt Commit Amend. Dann macht er den alten Commit wieder auf, packt das Ding dazu und macht ihn wieder zu.
Und sofort zeigt er vorher noch die Commit-Message an, die kannst du auch noch editieren und dann...
Kann ich Commit-Message anpassen und ja, wunderbar. Okay.
Man muss auch vorsichtig sein, solche Features sind sehr lustig, sehr witzig. Nur, man darf das nur auf Commits anwenden, wenn diese Commits noch nicht irgendwie veröffentlicht wurden. Ich soll also nur Commits praktisch so editieren, die lokal sind. Weil sobald man in den Commit, der schon veröffentlicht wurde, den andere vielleicht auch schon ins Repository bekommen haben, sobald man sowas verändert und dann wieder hochspielt, dann ist die Kacke am Dampfen.
Geht das oder verhindert das System das?
Es geht.
Das geht, das System verhindert es nicht. Also es baut drauf, dass du dran denkst.
Moment,
doch. Ja, es gibt Fucker.
Es passieren wilde Sachen, wenn du das machst.
Dann musst du dich richtig
aufhören. Du solltest eher nicht publiziert haben. Und genau. Wenn du publiziert hast, habe ich es teilweise gemacht, war ich noch alleine, dann auf den Server einloggen, den alten Commit wieder wegmachen und dann wieder zurück und dann pushen, dann geht's. Aber sobald die Wahrscheinlichkeit besteht, dass irgendjemand sich das übernommen hat, dann lieber nicht. Dann lieber einen zweiten Commit hinterher.
Genau. Es gibt auch ein git-reverse, der dann einfach diesen Patch, den du reverten willst, nicht reverse, sondern revert, praktisch negativ wieder drauf spielt und dann kannst du das Ganze mal committen.
Aber die Idee ist ja gerade, dass ich quasi lokal erstmal rumarbeite und wenn ich quasi meine Arbeitseinheit, also mein Feature zum Beispiel fertig habe, das tue ich dann am Stück pushen. Das ist eigentlich die Idee. Und nicht jedes Commit-Fitzelchen, weil das interessiert die anderen eigentlich gar nicht. Da gibt es auch noch ein cooles Feature, zeigen wir nachher beim Merchen. Ich kann so einen ganzen Branch, die komplette, ich habe ewig rumgespielt, so, nein doch nicht, nein doch, 150 Commits, die würden jetzt bei SVN durch den Merch komplett irgendwie rüberwandern. Hier kann ich sagen Squash, dann wird aus diesem ganzen Packen ein Commit und der wird drüben reingehängt und dann steht da einfach eine Änderung, Feature Edit und weiter geht's. Also hält die Kette ziemlich klein. Okay, machen wir weiter. Genau, ein bisschen Grundlagen. Jetzt, wie funktioniert Git intern?
Ich kann vielleicht kurz erwähnen, wie andere Versionsverwaltungssysteme im Regelfall arbeiten. Also soweit ich das kenne, arbeiten die halt basierend auf den Änderungen von Commit zu Commit. Das heißt, man checkt das erste Mal eine Datei ein, davor gab es noch nichts, also muss er sie komplett reinnehmen. Und dann wird immer bloß der Diff praktisch zwischen diesen einzelnen Commits gespeichert. Und bei Git ist das ein klein wenig anders. Git macht das ein bisschen
okay. Interessant. Also, Git verwaltet Objekte. Alle Objekte haben gemeinsam eine Größe, haben einen Typ, welche Typen es gibt, sagen wir gleich, und haben eine SH1-Summe, also eine Hash-Summe, über den kompletten Inhalt, über alles. Okay.
Git unterscheidet dann auch nicht zwischen Inhalten. Für Git, kann ich das nächste machen? Für Git ist das einfach nur ein Binary-Blob. Git kann nichts. Er kann nur Binärströme. Punkt.
Also das sind die Typen, die es gibt?
Genau.
Es gibt Blobs.
Und dann gibt es die Zusammenführung. Entschuldigung, ich bin so voll. Da gibt es noch die Meta-Informationen drüber, wie diese Blobs zusammengehören. Das sind die Trees und die Commits und die Tags.
Genau, die gehen wir mal an jetzt.
Da gehen wir jetzt einfach mal drauf ein.
Also, ein Blob. Also, Blob hat Typ Blob, hat eine Größe und hat hier als Inhalt, man kann es schlecht sehen, das ist irgendein Quellcode.
Das kann aber auch ein Bild oder binärer.
Das ist der Inhalt.
Das ist total
bruchig. Völlig transparent, der hat keine Ahnung, was er da speichert. Genau. Die sind aber. So, und die Checksumme geht über den kompletten Inhalt, über alles. Das heißt, wenn ich hier ein Zeichen ändere, passt die Checksumme nicht mehr. Das fällt auf.
Dann ist ein anderes Objekt für Git.
Genau, dann ist ein anderes Objekt. Okay. Dann, das nächste Objekttyp ist Tree. Trees bilden im Wesentlichen deinen Verzeichnisbaum ab, den du in deinem Repository so hast. Also ein Tree besteht aus dem Typ-Tree, der Größe, okay. Dann eine Liste aus einem Mode, das ist Executable-Bit oder nicht, solche Geschichten. Dann der Typ, also ein Tree kann verweisen auf weitere Trees, damit habe ich die Verzeichnisstruktur, oder auf Blobs, also auf Dateien. Dann
die SH1-ID des Ziels, auf was dann dieser Eintrag hinweist, oder auf das er verweist.
Genau.
Und dann noch der Name, weil irgendwie eine Datei braucht halt einen Dateinamen zu schreiben.
Okay. Wenn ich jetzt eine Datei habe, also eine Datei an mehreren Stellen im Projekt, identisch, der Inhalt, dann ist es ein Blob, auf den von verschiedenen Trees aus den verwiesen wird. Okay, so ist das vernetzt.
Also es kann sehr viele Trees geben, die alle dann auf den gleichen Blob zeigen. Weil der Blob ist ja inhaltlich gleich, also passt das. Aber er kann unterschiedliche Namen haben. Also Inhalt ist gleich, hat aber einen anderen Namen. Es kann sein, wenn ich jetzt ein Repository habe, in dem 20 Bilder in verschiedenen Verzeichnissen liegen, ist aber immer das gleiche Bild, ist aber es ist ein 20 MB Bild, dann ist es aber nur exakt einmal im Repository drin. Und von den anderen Stellen wird einfach drauf verwiesen.
Okay, so, und jetzt gibt es Commit-Objekte. Ein Commit-Objekt verweist auf den Tree, also auf das Wurzelverzeichnis von meinem Projekt, in der Version, die ich jetzt gerade hatte, als ich committed habe, verweist auf die Väter-Commits. Das können mehrere sein, falls es ein Merge war. Üblicherweise ist es aber einer. Dann steht da noch drin, wer es gemacht hat, den Commit. Dann, also nee, wer den Commit verfasst hat, wer es committed hat. Das kann unterschiedlich sein.
Zum Beispiel, falls man einen Patch von jemandem eingeschickt bekommt per E-Mail, dann ist halt der Autor, wäre dann jetzt der Alex, und ich committe das dann ins Repository, dann bin ich der Committer. Dann kann man genau nachvollziehen, wer hat was gemacht, zu welchem Zeitpunkt.
Also, ja, bei Gatekeeper ist üblicherweise so.
Genau.
Und die Commit-Nachricht selber. Und alles zusammen ist über diese Summe zusammengefasst. Und das Wichtige ist jetzt, da die Eltern mit dranhängen, hängt wirklich mein komplettes Projekt mit der gesamten Historie und alles drum und dran an diesem Commit-Objekt. Das heißt, wenn ich die Prüfsumme von diesem Commit-Objekt habe, habe ich tatsächlich mein komplettes Projekt in der Hand. Ich kann überprüfen, ob das so ist, wie ich es damals hatte, ob die Summe noch stimmt.
Also man kann das praktisch so sehen, dass ein Commit ist ein Snapshot des Repositories zum Zeitpunkt N. Und der Commit drauf ist zum Zeitpunkt N plus 1. Und da können sich natürlich dann zum Beispiel, ist das dann ein anderer Tree, bei dem dann zum Beispiel in dem Tree, zurückgehen vielleicht, bevor ich einfach hier bei dem Blob-Objekt sich der Inhalt geändert hat und deswegen dann eine andere ID drin steht.
Okay, Timeout kurz, Kamera. Gut, genau, zum Überblick, halt, genau, Tag hat man noch, Entschuldigung. Also, ein Tag ist auch ein Objekt, hat die, Moment, ich bin da verwirrt, genau. Ein Tag kann beliebige andere Objekte labeln, taggen. Nicht nur Commits, üblicherweise sind es Commits. Ich kann aber auch Trees taggen, ich kann beliebige Objekte, kann ich einen Kleber hin machen. Und hier steht quasi die SH1-Summe von dem Objekt, das ich beschriften möchte. Dann steht hier, welcher Typ das Objekt hat, das ich beschrifte. Dann steht hier, wer es getaggt hat, der Tagger. Und dann die Tag-Nachricht. Und die optional gibt es gleich Feature dabei, Support für GPG-Signaturen, dass ich wirklich sagen kann, hier ist Release und ich, der Maintainer, mich kennt jemand, ich sage, das ist das Release, das könnt ihr jetzt nehmen.
Oder man kann zum Beispiel automatisch mit den Hooks, die wir dann nachher noch kommen, so mit Skripten praktisch überprüfen, falls jemand irgendwas pusht, dass es auch von der richtigen Person signiert wurde. Das kann man praktisch einschränken. Das ist alles abgeprüft.
Okay. Genau, und jetzt ein bisschen Übersicht. So sieht zum Beispiel so ein Objektbaum im Repository aus. Also ich habe hier irgendein Commit-Objekt, das steht halt drin. Also es hat jetzt zum Beispiel kein Eltern, das ist also der erste Commit zum Beispiel. Scott hat es gemacht, das ist hier sein Text, warum er es gemacht hat. Der zeigt auf einen Tree. Die Trees zeigen rekursiv aufeinander und auf Blobs. Und in den Blobs stehen die Daten drin.
Das ist so ein Snapshot zum Zeitpunkt 1 praktisch, so. Oder zum Zeitpunkt 0.
Und wenn ich jetzt, sagen wir mal, in diese Datei was hinzufüge, okay, und macht einen neuen Commit. Jetzt passiert Folgendes. Dieser Blob ist jetzt anders, also gibt es ein neues Blob-Objekt. Da steht stehen diese Inhalte drin. Dadurch, dass das Blob-Objekt neu ist, ändert sich hier auch diese Summe, mit der drauf gezeigt wird. Also gibt es auch ein neues Tree-Objekt, was auf mich zeigt. Der untere Teil bleibt gleich. Also das neue Tree-Objekt kann weiterhin auf das alte Tree-Objekt zeigen, weil da hat sich ja nichts geändert. So, der hat sich aber geändert, damit muss ich der ändern, weil der zeigt ja auch auf ihn. Also gibt es ja auch ein neues Tree-Objekt. Und der Commit zeigt auf den neuen Tree. So, die liegen einfach hier wild nebeneinander in der Gegend rum und zeigen lustig aufeinander. Und so arbeite ich und sammle lustig Objekte an, die es lustig aufeinander zeigen. Okay. Jetzt kann es natürlich passieren, wenn ich irgendwann mal Dinge lösche oder sowas, dass auf einmal Objekte rumliegen, die braucht keiner mehr. Und es ist mit Absicht so. Weil Git verfolgt nämlich noch das Ziel, dass es deine Daten nicht verliert. Also wenn du irgendwie, egal was du machst, solange du nicht prune sagst, also wirklich schmeiß alles weg jetzt, ist das Zeugs noch da und du kannst es wiederfinden. Auch wenn du jetzt, ich wollte andersrum merchen, verflixt, kein Problem, wieder, die Objekte sind alle noch da, ich kann den Baum wieder aufbauen, perfekt, weiter geht's.
Hat aber halt den Nachteil, nur dazu sagen, dass natürlich so ein Tree dann mit der Zeit ziemlich schnell anwächst. Also zum Beispiel bei den Kernel-Entwicklern, ich meine, wenn so ein Tree, keine Ahnung, 500, 600 Megabyte oder größer wird, dann wird es langsam auch bei Git unangenehm. Git ist schnell, aber beliebig schnell halt auch nicht. Platte limitiert immer irgendwann.
Es gibt eine Optimierung, wie diese Blobs gespeichert werden. Die werden dann tatsächlich nicht so gespeichert, sondern dahinter werden dann effiziente mit Komprimierung und Ähnliches gearbeitet. Ist aber transparent, weil sich die Prüfsumme nicht ändert. Also es ist nicht ganz so schlimm, wie es hier aussieht, aber das ist schon mal das Modell, mit dem man arbeitet. Und das sollte man auch im Kopf haben, wenn man mit Git arbeitet.
Ja. Das ist ganz wichtig, dass man wirklich weiß, dass immer alles Objekte sind, die auch erhalten bleiben und die haben alle eine eindeutige ID, die sich nach Inhalt gliedert und die verweisen lustig aufeinander. Mehr ist es im Endeffekt nicht. Ich finde das Modell ziemlich simpel. Wie gesagt, Alex hat schon angesprochen, man muss halt dann dran denken, dass wenn man diese Blobs hat und die können halt sehr groß sein und halt auch mehrfach dann im Repository zu liegen kommen. Und dann muss man sogenannte Repacking machen, dann schaut er sich praktisch alle Inhalte an und versucht die Schnittmengen zu finden, nachdem er am besten optimieren kann. So praktisch die größte Schnittmenge nimmt und dann bloß noch die Änderungen
drauf. Also eine Kompression. Aber hey, üblicherweise.
Aber das ist alles transparent.
Krieg erstmal, sagen wir mal, 10 MB voll mit Source Code. Da tippst du eine Weile. Und ja, okay, dann irgendwann ein Riesenprojekt, hast du halt mal 20 MB beieinander und dann lässt halt mal Repack drüber laufen, dann sind es halt nur noch 10. Also, ja.
Ich finde bei so kleinen Projekten ist Repack auch nicht teuer. Also das ist
okay, also wer das mir nicht glaubt, der macht jetzt mal seine Dito auf und tippt so lange A, bis er 10 MB beieinander hat. Okay, gut. Okay, dann gehen wir mal, genau, ich wisst ihr, hatten wir die Objekte. Jetzt wie greife ich auf diese Objekte zu? Ich meine, die liegen jetzt hier lustig rum, aber wie sage ich, ich meine dieses Objekt jetzt?
Also das geht immer. Du kannst immer die SRA1 Checksumme angeben. Nur wer kann sich 40-stellige Zahlen in beliebiger Menge mit beliebigen Kontexten merken? Das ist schwierig.
Okay.
Deswegen gibt es sogenannte Referenzen. Es gibt ein paar sehr wichtige, die Systemreferenzen. Die wichtigste ist World Ahead. Das kennt man vielleicht aus anderen. Das ist anderen Versionskontrollsystemen, wie zum Beispiel Mercurial, da nennt sich das TIP. Das ist praktisch der letzte Commit, den man gemacht hat, der oberste.
Das ist der, auf den sich mein Working-Directory bezieht.
Korrekt.
Genau. Das ist ein Unterschied.
Ja, stimmt.
Üblicherweise ist der oberste.
Genau.
Aber wenn ich sage, ich will jetzt in der Geschichte 4 Commits zurück, dann ist Head tatsächlich da unten. Obwohl oben der letzte Commit quasi dann drüber existiert. Okay? Also Head ist das, auf was sich mein aktuelles Arbeitsverzeichnis gerade bezieht. Head ist auch das, worauf der nächste Commit, den ich mache, wo der drangehängt wird. Okay, also wenn ich zurückgehe, root head hier und sage commit, dann wird hier das Ding drangehängt. Dann habe ich hier einen Branch gebaut. Ein Branch ohne Name, kein Problem, geht auch. Also ich muss nicht explizit sagen, ich will hier Branch, ich kann es einfach machen.
Ja. Die andere Branch wäre dann aber, wenn man nicht aufpasst, verloren, wenn man keinen Anhängepunkt mehr hat.
Ja, verloren im Sinne, dass du nicht so einfach referenzieren
kannst. Nicht
mehr die Objekte selber sind ja noch da.
Genau. Es wird ein bisschen schwieriger, dann drauf zuzugreifen.
Okay, weiter.
Oricat zeigt auf den Commit, der davor committed wurde. Also einen davor.
Der vorher der Head war.
Genau.
Ich kann, wenn ich...
Was vorher der Head, oder?
Ja, was vorher der Head war. Wenn ich Reset sage, also mit Reset kann ich zum Beispiel, ich habe jetzt 4 Commits hintereinander und hier oben ist mein Head gerade. Dann sage ich, okay, jetzt will ich in der Geschichte 4 Commits zurück, aber die Änderungen sollen in meinem Working Directory bleiben. Das geht mit so einem sogenannten Soft Reset. Dann sage ich, okay, Reset Soft, dann wird nur der Head versetzt. Und die Änderungen bleiben aber in meinem Working Directory rumliegen. Und jetzt könnte ich als nächstes sagen, das alles am Stück committen. So kann man zum Beispiel, wenn man einen Haufen Gruscht hat, ach, das ist doch alles Müll, das sollte ein Commit sein, Reset Soft und dann neu Add, Commit und fertig. So, und Oricat ist jetzt quasi der Head, den ich vor dem Reset hatte. Der zeigt da oben hin, okay? Und den brauchen wir halt manchmal als Kürzel, dass ich zum Beispiel mir die Diffs angucken kann. Ich kann zum Beispiel die Commit-Message von damals nehmen. Ist eigentlich sehr sexy, ich kann bei Commit sagen, minus großes C, Oricat, dann nimmt er den Commit von vorher, die Commit-Message von vorher. Okay, ja, lauter Spielereien, okay. Oricat, dann gibt es Fetchhead. Fetchhead ist, wenn ich von Remote, von einem Repository was hole, fetche, die Commits hole, dann sind die mal in meinem Objektbaum mit drin. Aber mein Working Directory hat es noch nicht gemerkt. Da hängt jetzt einfach so ein Ding rum. So. Und Fetchhead zeigt auf diesen Head, den ich gefetcht habe. Und jetzt könnte ich sagen, merge mein Head zu dem Fetchhead oder andersrum, den Fetchhead zu meinem Head. Und dann macht es klapp und dann macht der neuen Commit oben. Genau. Das zeigt mir nachher alles schön.
Oder du kannst ja erstmal diffen und kannst ja angucken, was habe ich mir eigentlich gerade für Änderungen reingeholt von irgendjemandem. Vielleicht will ich die ja gar nicht alle haben, zum Beispiel.
Okay.
Oder mit die Log-Messages angucken, was da alles für Commits drinstecken und so weiter.
Okay, und dann gibt es noch Merge-Head. Merge-Head ist quasi während eines Merge der Head, der dazu gemerged wird. Also Merge könnt ihr euch, ich habe zwei offene Enden, zwei letzte Commits und die sollen jetzt zusammengefügt werden. Okay, und eine ist mein Head und dann sage ich Merge, den da drüben und dann wird der hier zum Merge Head. Okay, solche Labels sind es halt, damit ich einfach schnell gängige Objekte adressieren kann.
Ja.
Okay, genau, dann gibt es Benutzerreferenzen.
Also jeder Branch, den man macht, hat natürlich einen Namen.
Nicht natürlich.
Natürlich. Es gibt natürlich auch unbenannte, aber im Regelfall, wenn man einen Branch anlegt, hat er einen Namen und ist dann einfach über den erreichbar. Und das ist praktisch immer die oberste Stelle von dem Branch. Da gibt es nicht viel dazu zu sagen, dann gibt es Tags.
Vielleicht. Es ist nur Konvention, keine Pflicht. Master ist der Name vom Default Branch. Es gibt nicht den Unterschied zwischen Trunk und Branch, sondern es sind alles nur irgendwelche Commit-Bäume. Und irgendwelche Blätter in diesem Commit-Baum. Und der hat halt einen Namen. Und der eine, ja, auf dem man hauptsächlich arbeitet, den nennt man Master.
Ja. Im Regelfall.
Man darf auch kannst Schnapper annehmen, wie du willst.
Man darf nicht erschrecken, wenn man sich mal irgendwas klont und dann gibt es plötzlich keinen Master mehr. Keine Angst, das ist ganz normal. Machen manche Leute einfach so. Die löschen als allererstes einen Master.
Okay, dann Tags?
Dann gibt es Tags, haben wir ja schon gesagt, das sind einfach so Labels. Git bietet noch zwei Versionen an. Einmal die Tags, die wir uns schon vorgestellt haben, das sind richtige Tags. Da mit Commit-Message und Signieren und dem ganzen Gedöns sind auch eigene Objekte. Es gibt aber noch sogenannte Lightweight-Tags, das sind Tags, die nur lokal existieren. Die, falls man mal ganz kurz irgendwie was taggen möchte, aber das den anderen nicht zugänglich machen wird. Also ein Release-Candidate zum Beispiel, den taggt man mit einem richtigen Tag-Objekt und signiert und Schnickschnack. Und wenn ich jetzt bloß lokal, oh, das muss ich mir morgen nochmal angucken, so einen Tag habe, dann kann ich einen Lightweight-Tag nehmen. Das ist dann kein extra Objekt, sondern es ist dann praktisch bloß eine Referenz, ein Referenzeintrag auf diesen Commit. Das ist einfach, ist leicht, kostet im Repository nichts, wird aber auch nicht an irgendwelche Remote-Sachen gepusht.
Die Vorstellung von Referenzen ist übrigens genau richtig. Ja. Wenn ihr programmieren könnt, wenn ihr Java zum Beispiel könnt, es ist exakt eine Referenz, von was wir hier sprechen. Es ist ein Name, der auf ein Objekt zeigt. Und da gibt es eben ein Packen fertige Namen, die auf fest definierte Objekte dynamisch, mal ist das, je nach Zustand zeigen. Und jetzt eben welche, wo ich vergeben kann. Eigene Variablen, wenn ihr so wollt. Ja. Okay, die Branches wandern immer schön mit, das sind immer die Blätter. Also mein Baum wächst von unten gerade nach oben, okay? Das tun sie ja manchmal andersrum. Oben die Blätter, genau, wie man steht. Die Tags sind einfach so, das merke ich mir jetzt, das ist der Dingens und mehr steht da nicht dabei. Das
ist wie rot unterstrichen praktisch.
Und Remotes sind jetzt ein bisschen, okay, die passen nicht ganz in dieses Bild rein, das sind quasi entfernte Objekte, also Objekte in einem anderen Repository. Zum Beispiel der Master dort. Okay, der kann ja anders aussehen wie bei mir. Zum Beispiel, er hat Commits gemacht, von denen ich nichts gesehen habe. Und ich jetzt sage, aha, jetzt will ich mal die mir reinholen. Dann sage ich, okay, Remotes, Name von dem Remote, Name von der Referenz, in dem Fall Master, er damit fetchen.
Also steht dann auch die komplette Adresse von dem Server, wo das Repository zu finden ist, die, das Verzeichnis, wo es drin liegt. Von mir ist noch der User drin. Das ist alles praktisch in diesem Remotes drin. Das ist praktisch eine kleine erweiterte Referenz.
Genau. Gut. Jetzt Adressierung.
Das ist ein bisschen Witz.
Man muss manchmal, also wir wollten, wir machen das gerade mit Absicht, ihr müsst euch das nicht alles merken jetzt. Und teilweise brauchen wir es nachher, wenn wir unsere Demos machen, aber so ein bisschen, okay, es ist manchmal echt hart.
Also, okay. Um vielleicht das Fazit ein bisschen vorzugreifen, die UI von Git ist ein bisschen historisch gewachsen und stellenweise ein bisschen eklig.
Ja.
Anders kann man es nicht sagen.
Eklig.
Also es gibt wesentlich hübscher und einfacher zu bedienende Versionskontrollsysteme.
Also die Technik drunter ist, finde ich, geil. Ja. Man soll das vielleicht mal vernünftig implementieren. Also die UI. Also das ist echt manchmal, du brauchst die ganze Zeit Reset, außer in dem Fall, dass du da musst mit Checkout machen, weil und so. Gibt zwar immer gute Gründe, aber es ist wirklich, naja. Gut, okay. Ich habe jetzt hier ein Objekt. Zum Beispiel habe ich es mit OriCat adressiert, dieses Objekt. Oder über die SH-Einzüge. Jetzt will ich von dort aus weiter mich hangeln. Ich will sagen, der dritte Vater links und dann, ich will so in diesem Baum da rum navigieren. Okay, es ist kein Baum, das ist ein Graph. Ich sag die ganze Zeit Baum, das ist falsch. Ja. Also in diesem Graph will ich da so lustig rum navigieren. Okay, und das geht folgendermaßen. Ich habe irgendeine Referenz, zum Beispiel Head, und dann sage ich hier Dach N. N ist zum Beispiel 1, 2, 3, 4 oder 5. Und das ist einfach der nte Vater. Also wenn ich quasi einen Merge habe, der hat zum Beispiel zwei Väter, es gibt sogenannte Octopus-Merge, die haben mehrere, da geht es richtig ab, aber die kennen wir nicht, müssen wir zugeben, haben wir noch nicht probiert.
Das ist sehr advanced.
Okay, wenn ich aber mehrere Väter habe, kann ich sagen, der oder der, das wäre jetzt halt Head Dach 1 und das wäre Head Dach 2. Okay? Und dann gibt es Tilde, das geht einfach die Vorfahrenkette hoch, also Head Tilde 5 ist der fünfte Commit vor meinem Head. Okay? Und dann kann ich es natürlich kombinieren. Ich kann sagen, ref Tilde 5, Dach 2. Okay, dann ist vom 5. Der zweite Vater und so.
Dach 2, also Dach 2, Dach 2 geht auch.
Dach ist Abkürzung für Dach 1. Genau. Also kann ich schreiben, Dach und so. Also dann geht es immer auch hoch.
Also das kann wenig wild werden, diese Ausdrücke.
Dann, was ziemlich cool ist, Git merkt sich auch, worauf mein Head gezeigt hat. Also eine History vom Head habe ich. Also wenn ich jetzt hier... Im Moment bin ich hier und dann sage ich, check out diesen Branch, und check out doch diesen Branch. Dann merkt das sich, worauf Head jeweils gezeigt hat, also eine Historie der Referenzen. Und dann kann ich sagen, Head, und dann geschweifte Klammer, wie gesagt, die UI ist super, 3, dann ist der Wert von Head von vor 3 Änderungen. Okay?
Geht natürlich auch mit Datum, also man kann auch einfach sagen, irgendein Datum angeben oder since 3 days.
drei Tage her ungefähr.
Dann wo hat der Head vor einer Woche hingezeigt?
Zucker.
Okay, dann nimmt er. Nein, nicht
Zucker. Ja, der schon.
Den Wert, wo er vor einer Woche hingezeigt hat. Der schreibt alles mit. So, dann noch richtig fancy, Doppelpunkt Slash. Wahrscheinlich haben sie sich da am Wien orientiert, ich weiß es nicht. Doppelpunkt Slash, irgendein Text, ist der Commit, der mit diesem Text anfängt.
Wo die Commit-Nachricht damit
anfängt. Und dann gibt es noch viele weitere wilde Dinge.
Also wer sich da einlesen möchte und viel Lust und viel Spaß hat, der kann mit GitHelp ref-parse sich die Manpage zu genau dieser Thematik angucken und glaubt mir, die ist sehr sexy.
Wie Referenz gepasst werden.
Genau.
So, dann haben wir noch Bereiche. Also ich habe nicht nur einzelne Objekte, sondern ich habe auch Bereiche von Objekten. So, was gibt's da? Einmal kann ich einfach Referenz ineinander schreiben, dann meine ich den und den. Das ist einfach. Dann kann ich hier das davor schreiben, dann sage ich nicht den. Dann kann ich sagen, von bis. Das ist jetzt interessant. Zum Beispiel sage ich, aha, was hat sich denn eigentlich geändert, seitdem ich gebranched habe? Dann suche ich mir, es geht noch einfacher, aber egal, suche ich mir die Stelle, wo ich gebranched habe und jetzt und sage head bis da. Was hat sich denn da getan? Und dann sehe ich die Commit-Messages, die Log-Messages und
oder als anderes Beispiel, wenn man jetzt gerade neue Änderungen vom Remote reingefetcht hat, also das man nur geholt hat, dann kann man sagen, okay, zwischen Head, also zwischen meiner Working Copy und dem Fetch Head möchte ich jetzt alle Logs sehen oder alle Diffs. Kann man einfach so machen, indem man dann halt hinschreibt, Head.fetch Head. Dann hat man das.
Funktioniert, wenn der Fetch Head am Head dranhängt. Wenn nicht, wird's blöd.
Ja, aber was Unterschied ist, ist die, wenn man drei Punkte schreibt oder
so. Drei Punkte ist Unterschied. Das bedeutet quasi, alle Änderungen, die der eine hat, aber der andere nicht. Also im Wesentlichen ist es, wenn ich hier eine gemeinsame Geschichte habe, okay, und hier hängt einer dran und hier hängt einer dran, sind es die Änderungen und die gemeinsame Geschichte nicht.
Ah, okay.
Das solltest du üblicherweise mit dem Fetch nehmen, weil du, es sei denn, du bist dir sicher, dass der Fetch-Head an deinem Head dranhängt. Wenn das nicht dranhängt, okay, und du diesen hast, dann kriegst du mit dem das Falsche. Okay?
Ja.
Und dann kann ich natürlich beliebig kaskadieren. Die Unterschiede zwischen der und der, aber die Revision nicht, aber die dazu und so und pssst, wie ihr wollt. Okay, gut, das sind so die Bereiche, die man adressieren kann. Genau, jetzt sind wir mit unserem Grundlagenteil soweit fertig. Wer will, kann hier alles nachschlagen. Git Ready finde ich sehr interessant. Das ist eine Seite, die im Wesentlichen zu Tipps.
Ja, die haben im Endeffekt uns den Vortrag geklaut. Die zeigen jetzt die ganzen Tipps, die wir uns hier uns ausgedacht haben.
Das ist sehr cool, da kommt fast jeden Tag, alle zwei Tage oder so, kommt ein neuer Tipp. So, hey, mit Git kann man das so und so machen.
Also okay. Es ist gut, wenn man irgendein Problem hat und es nicht weiß, wie man es lösen soll. Erstmal da gucken, bevor man googelt, weil höchstwahrscheinlich hat es da schon einer aufgeschrieben.
Okay, dann gibt es ein Git-Buch. Es ist aus der Community entstanden und so liest sich es auch. Also sollte es vielleicht mal nochmal jemand drüber gehen. Ist ein bisschen holprig. Aber ja, gut. So. Es
sind trotzdem steht viel Kram drin. Sehr interessante Sachen drin.
Und das weiß ich gar nicht mehr. Ich habe vielleicht einen
Flug. Naja, das ist so ein Cheat-Sheet. Das,
ah, genau.
Das ist praktisch, im Endeffekt ist eine Textdatei, wo einfach auch so die gängigen
Praxis-Beispiele,
Kommandos drinstehen, wie man gewisse Aufgaben lösen kann, nach Themen sortiert.
Ja, genau. Wir sind mit dem theoretischen Teil fertig.
Jetzt. Der Theorie-Teil ist natürlich immer ein bisschen kompliziert, so wenn man gar nichts weiß.
Jetzt wird es ein bisschen anschaulich.
Praxisteil und versuchen das jetzt einfach mal an Beispielen zu zeigen, dann versteht man es wahrscheinlich eher.
Okay, erstmal habt ihr Fragen soweit?
Ja, ich. Ja, Uli. Warum soll ich, wenn ich dauernd am Netz bin, wenn ich irgendwo immer Netz habe, was für Vorteile bringt ein verteiltes System? Mir, dass ich jetzt auf ein verteiltes System umschalte.
Kommt drauf an, wenn du alleine bist mit deinem Repository.
Nein, es sind schon mehrere Entwickler, aber sagen wir einfachste Arbeitsplätze, normaler Büroarbeitsplatz, ich habe immer Netz.
Okay. So direkt ehrlich, also so wie wir es, so wie in einer gängigen Firma, sag ich mal, oder?
Ja.
Okay, also das große Problem, was meiner Meinung nach ist eben, dass du nicht lokal, kann man auch als Vorteil sehen, aber ein Unterschied ist, die Branch, wenn du Branches hast, sind die immer publik. Also jeder sieht, was ich so treibe. Ich kann nicht mal experimentell was bei mir machen und dann, wenn es fertig ist, publizieren oder verschwinden lassen in der Ghost, sondern es ist immer publik. Man hat dann ein Branches-Verzeichnis und muss dann im Team vereinbaren, hier kommen deine Branches rein, hier kommen meine rein, hier kommen Release-Branches, hier kommen Dingens, Feature-Branches, da muss man halt irgendwie eine Verwaltung machen. Und im anderen Fall halt nicht. Also da kann ich kann es trotzdem so machen. Das Tolle ist, wie gesagt, das zentrale System ist ein Spezialfall. Ich kann, wenn ich es gut finde, genauso machen. Aber ich werde gezwungen, es so zu machen, wenn ich SVN zum Beispiel habe und kann nicht irgendwelche flexibleren Dinge machen. Ja, das ist, glaube ich, ein Wesen. Bei dir noch rein?
Ja gut, also zentrale Systeme, gerade in Firmen, haben unter Umständen Vorteile, das kann man schon argumentieren. Einfach, dass die Änderungen, die der Mitarbeiter, der bezahlt wird, macht, dass die auch sicher dann im Repository landen beim Inhaber praktisch der Firma, dass da nichts verschütt geht. Kann man so argumentieren, wie gesagt, muss man nicht.
Okay.
Also, es kommt auch mal drauf an, die ganzen verteilten Versionierungssysteme, die sind meistens auch neuer als zum Beispiel Subversion und bieten damit halt auch mehr Features an und durch diese Features macht es das Arbeiten einfach leichter damit. Also, ja, da kann man sich halt entscheiden, möchte ich halt einfacher arbeiten oder tut es mir Subversion. Jetzt in deinem konkreten Fall würde ich sagen, könntest du auch bei Subversion zum Beispiel bleiben, das würde keinen Unterschied machen.
Kann man das vergessen? Durch die Historie oder wo halt einfach Git oder diese verteilten Versionskontrollsysteme herkommen, bieten die üblicherweise eine ganze Menge Features, die bei den zentralistischen fehlen oder einfach nicht so ausgeprägt sind. Das ist insbesondere ganz, ganz extrem das Mergen von Branches. Weil Branches machen gehört bei Git oder Bazaar oder wie sie alle heißen, das gehört das täglich Brot. Ja. Und ein Branch zu machen bei SVN oder sowas, das ist schon so, jetzt machen wir einen Branch. Und
sieht man relativ selten bei Firmen, dass die Branches
genau haben. Genau, richtig. Und wenn du jetzt halt mal, und du willst ja auf der einen Seite, heißt ja, man soll oft committen, eben einfach, dass man feingranular Änderungen zurückgehen kann. Ja. Und das kannst du eben nicht in einem, wenn du damit Sachen kaputt machst im Gesamtprojekt, dann brauchst du den Branch. Und eine vernünftige Branch-Unterstützung, also sorry, ich habe es ja nirgendwo vernünftig gesehen, weder in CVS sowieso nicht, das ist ja ganz schlimm. Aber ich meine, das ist halt 20 Jahre alt oder sowas, das gilt vielleicht nicht als Vergleich. Aber SVN kann es halt auch nicht. Und in dem Moment, wenn du sowas wie Rebasing machen möchtest, dann bist du halt mit SVN einfach raus.
Wie ich gesagt habe, wenn du die neuen Features haben willst, die meistens halt eben diese zentralistischen Systeme nicht haben, dann musst du umsteigen. Ansonsten bietet es in der Firma, wie gesagt, nicht unbedingt so viel mehr Vorteile, weil die Leute müssen es auch bedienen können. Es gibt auch einfach Leute, die keine Lust haben, sich neue Dinge anzugewöhnen, wenn sie schon älter sind oder so. Es ist schon schwierig, das dann zu kommunizieren.
Ja, bitte?
Plugins. Also sie arbeiten, glaube ich, gerade an Eclipse-Integration.
Git ist zurzeit der letzte Schrei. Und du kannst, also wenn es jetzt nicht gibt, gibt es in zwei Wochen mit Sicherheit. Also die gehen gerade an allen Fronten ab. Und liegt ein bisschen ist so, ja, unser Guru hat was gemacht hinterher. So ein bisschen habe ich das Gefühl schon, weil es Linus war oder so.
Aber das ist gängig.
Gut, ist halt gerade der Schrei.
Also wie heißt das, Tortoise oder so? Gibt es ja Tortoise SVN
gibt's für Windows? Auch
da für entwickeln Windows. Sie auch gerade für Git dran. Und es gibt aber auch zum Beispiel MyGit, das ist eine Windows-Distribution, also ein Windows-Tool von Git, der bietet auch schon eine GUI dafür an. Also da kann man schon auch zum Beispiel auf Windows mitarbeiten.
Bitte?
Was man auch machen kann, ist lokal mit Git arbeiten, aber gegen einen
zentralen zum Beispiel. Git sagt, wir sind viel cooler, aber wir wissen um die ganzen Holzköpfe, deswegen kein Problem. Wir bieten eine Integration für SVN an und es geht richtig sexy. Ich kann SVN auschecken, lokal damit Git rummachen und wieder committen und es merkt niemand, dass ich Git verwendet habe. Und es gibt sogar einen von der Git-Distribution einen SVN-Server, der mit dem kleinen SVN spricht und dahinter Git macht. Das heißt, du kannst dann nicht mal die Leute, die, also dann kannst du quasi einen Git-Server haben und die Leute mit den SVN-Clients morgens nicht.
Also ich habe das schon eingesetzt, das ist ziemlich cool, funktioniert auch tadellos. Das ist ziemlich geil. Einzige, was ein bisschen dauert, ist halt das erste Mal auschecken, weil er praktisch für jeden Commit im Subversion-Repository einzeln sich den Diff holen muss, weil er muss ja die komplette History erstmal aufbauen. Und wenn du dann ein großes Repository hast mit 20.000, 30.000 Commits drin, dann wird es echt 2, 4, 6, 8 Stunden, wartest dann mal locker. Aber gehen tut's.
Ich möchte auch mal zu meiner Frage vielleicht auch noch ein bisschen selbst beantworten.
Ja.
andere Features, was man dadurch hat, ist zum Beispiel, oft gibt es ja in Firmen na, irgendwelche Commit-Hooks, wo dann irgendwelche Tests dagegen laufen lassen oder es gibt die Policy, okay, man kann nur committen, wenn die Test-Suite komplett durchlaufen ist und ähnliches. Und in verteilten Systemen, weil ich sozusagen lokal arbeite, mache ich erstmal gar nichts kaputt und ich habe trotzdem meine Historie und
du triggerst nicht und
mal gleich diesen Hook. Ich trigger A niemanden, B ist erstmal wirklich sehr gut, dass ich zu keinen Namenskonflikten komme. Wenn ich einen neuen Branch mache und der heißt Test, dann kollidiert er nicht mit Alex seinem Test. Und er sollte vielleicht auch bessere Namen wählen, aber das ist erstmal egal, weil das erstmal lokal ist. Und das, was du gesagt hast, das finde ich sehr wichtig, aber das, also, dass niemand erstmal die Änderung sieht, nämlich wenn ich jetzt erstmal Blödsinn mache und sozusagen rumexperimentiert, dann möchte ich nicht, dass jemand anders meinen Blödsinn sieht und denkt, oh, ist der blöd. Sondern ich möchte das erstmal privat machen und das geht halt nur mit verteilten Systemen. Und das sind meines Erachtens halt die riesigen Vorteile, die man dadurch kriegt.
Ja, sag mal so, es geht mit den verteilten Systemen halt deutlich einfacher. Du kannst natürlich schon noch lokal mit zum Beispiel Quilt oder irgendwas deine Patches selber verwalten auf Subversion Repository drauf. Das geht schon.
Und die dann nebendran, aber das ist auch der Klassiker, wenn du ein Open Source, also für mich, meiner Meinung nach, kommt für Open Source Projekte nur verteilt in Frage. Wenn nicht Git, weil es zu kompliziert ist, dann Mercurial, ganz ehrlich. Und das große Problem ist eben, wenn ich Subversion habe, ich kann niemand, der contributen will, in die Lage versetzen, dass er auch Versionsverwaltung verwendet. Er muss immer nebendran arbeiten, irgendwie von Hand Patches machen, von Hand rumkopieren, weil er nicht auf das Repository zugreifen kann. Und das ist für mich ein No-Go. Ja, viele Leute werden. Ja.
Ja. Du hast vorhin gesagt, die Daten werden in Blobs gespeichert. Blobs sind immer Binärströme.
Ja.
Das war ja eines der, ich sag mal, Gimmicks von CVS. Und SVN hat das auch übernommen. Die Carriage Return und Carriage Return Line Feed Problematik. Die einen, auf dem Windows-System brauchst du
Carriage Return Line Feed.
Das bekommt man bei Git nicht geschenkt.
Vielleicht über Hooks oder so, dass du praktisch beim Committen
das Ding noch rewritest. Das weiß ich gar nicht, ehrlich
gesagt. Also ich schätze mal, dass er da automatisch nichts macht, weil soweit ich weiß, sieht er das wirklich als Binärstrom. Mhm. Was da drin ist, weiß er nicht.
Nein, nicht ganz. Er wird bei Diffen gezeilenweise.
Ja, nee, das ist aber schon wieder außerhalb. Das hat ja nichts mehr mit dem Binärblock zu tun. Das ist nur das Diff-Programm.
Stimmt. Also okay, ich weiß es nicht,
ehrlich gesagt. Kurz auf.
Ja?
Sweetie, was im Default-Update-Hook?
Ja?
Ist das Ding, dass er Windows umschrieben
hat. Ah, okay. Also mit Hooks wird es gemacht.
Man muss den Hook aktivieren im Default.
Also wir haben schon Hook schon ein paar Mal erwähnt, vielleicht erklären wir mal, was das ist. Es gibt verschiedene Zeitpunkte, zum Beispiel bei einem Commit. Und da kann ich mit Hooks quasi mich einhaken und Skripte laufen lassen, die das manipulieren können. Zum Beispiel kann ich sagen, okay, jetzt kommt ein Commit rein. Jetzt will ich erstmal gucken, passt die Signatur, darf der überhaupt? Oder passt mir das Carriage Return Line Feed Problem. Ich mache jetzt hier nur Unix Zeilenende Zeichen rein.
Oder ich möchte unbedingt immer Message of the Day in meinen Commits vorne drin
haben. Oder was wir nachher auch zeigen können, wenn wir das haben, vielleicht automatisches Weiterpushen. Also für einen Mirror ist das sehr praktisch. Wenn ich irgendwo einen Mirror habe, der ist eine einzige Aufgabe, ist da zu sein, falls der andere ausfällt, habe ich mein zentrales Repository, dort einen Hook, einen Commit-Hook, der automatisch, wenn reingepusht wird, gleich weiterpusht.
Also ein Post-Commit-Hook, der praktisch nach dem Commit. Einfach alle Änderungen
weiter drücken und so. Gut, Jonathan, was wolltest du?
Eine Minute, komm.
Du wolltest schon eine Frage kommen.
Ja, okay, meine Frage war, wie ist der Vergleich zwischen Git und Mercurial? Ist das deutlich komplexer?
Ja.
Lohnt sich der Aufwand? Ist
deutlich komplexer.
Okay, das reicht nicht für eine Minute. Mach mal die Kamera.
Okay.
Jonathan hat gefragt, Unterschied zwischen Mercurial und Git. Ein aktueller Anlass. Wir haben ein Projekt, wir verwenden im Moment Mercurial und wir zwei wollen Richtung Git und er hat keinen Bock.
Na, ich hab's nur angeschaut, Git. Wir machen
Fotos. Okay, also ganz ehrlich. Git bringt Features mit, die finde ich ganz lustig.
Okay.
Aber Git bringt dafür auch die Komplexität mit. Und ich muss sagen, wenn man es einfacher mag und dafür stellenweise ein bisschen holpriger, nicht so elegant, dann ist man mit Mercurial sehr gut unterwegs.
Also ein konkretes Beispiel.
Einfaches Beispiel, Mercurial kann bei Merges nur zwei Väter zusammenführen. Keine 50 Octopus-Merge, bla. Das ist aber kein Problem, weil ich kann es immer abbilden. Also wenn ich vier mergen will, merge ich halt immer die zwei und dann den und dann den.
Das hätte ich auch schon mal.
Ja, ist schon egal, ob es automatisch
bin. Das ist ein großer Unterschied zu Mercurial. Bei Mercurial zum Beispiel kann man die History im Repository auch überhaupt nicht mehr ändern. Auch lokal nicht. Also lokal noch genau einen Commit zurück, aber ansonsten nicht mehr. Und bei Git kann ich das ganze Repository rumwuschen, wie ich Laune habe. Da gibt es zum Beispiel ein lustiges Ding.
Bei Alex
hat der Alex hat ein Problem gehabt, er hat committed. Sagen wir mal, er hat lokal committed und dann festgestellt, dass seine Konfiguration am Arsch war und bei den ganzen Commit-Messages stand beim Autor halt FUBAR drin. Das ist ein bisschen blöd, jetzt habe ich schon die ganzen Commits. Wie kriege ich jetzt da FUBAR durch Alexander Bernauer mit E-Mail-Adresse hin?
Das ist so übel, da machst du Filter Branch und dann kannst du kannst
einfach
alles machen.
Du sagst einfach von bis dieses Skript auf jeden Commit, viel Spaß.
Zum Beispiel kannst du, wenn du feststellst, hier ist eine Datei im Repository, die hat so urheberrechtliche Probleme, die muss jetzt weg und zwar spurlos. Kein Problem, geht Filter Branch, radiert das ganze Ding aus dem kompletten Repository von Anfang bis Ende raus. Natürlich ist danach dein Repository ein ganz anderes. Alle, die davon geklont hatten, sind natürlich jetzt verloren, weil ihr Original ist weg. Es ist ein anderes Repository jetzt.
Ja, aber Git bietet dir die Möglichkeit, sowas zu tun, falls es nötig sein sollte. Mercurial zum Beispiel bietet sowas einfach gar nicht an. Da hast du keine Chance, sowas
machen. Oder auch die Commits wieder auflösen und neu zusammenpacken und so Geschichten. Oder also diese ganzen Features, die du lokal auf deinem Commit-Baum noch mal, oder auf deinem Commit-Graphen machen kannst, die hat Mercurial komplett nicht. Was wolltest du sagen, oder?
Ja, Commit-Message oder sonst.
Oder ja, Commit-Message ändern oder was auch immer. Du kannst.
Das habe ich schon gebraucht, wo ich irgendwie von Alter, wo wollte ich Patches einschicken, habe mal rumgewurschtelt, festgestellt, okay, jetzt habe ich mein Zeug zusammen und dann musste ich neu zusammensplitten, weil das verschiedene Änderungen waren und so weiter. Also ich hatte das für ziemlich wichtig.
Du kannst erstmal, wenn du einfach mal schaffst, jeden Abend Commit, Savepoint, bralala, dann hast du irgendwann 20 Savepoints und wenn du jetzt fertig bist und willst einschicken, machst du daraus schön zwei verschnürte Pakete. Das ist Änderung, logische Änderung 1, das ist logische Änderung 2, hier bitte upstream. So Geschichten
halt. Du versuchst natürlich den Maintainern von irgendwelchen Projekten, die man Patches zukommen lässt, die Arbeit auch möglichst einfach zu machen. Also denen gebe ich nicht 150 verwurschtelte Commits, wo keiner mehr blickt, was da überhaupt geändert wurde.
Die akzepten es einfach nicht.
Ja, weil die werfen das halt einfach in den Papierkorb und sagen, bitte nochmal.
Also das wäre der Unterschied zwischen dem lokalen Commit und dem
Commit. Ja, Vorteil ist halt, mit dem lokalen Commit kann ich zum Beispiel erstmal jeden Abend 150 Mal meine lustigen, zusammengewurschtelten Dinger machen und danach zusammenpacken, schön.
Es gibt kein Strom und. Das ist ein Missverständnis. Du kannst nicht remote reinkommitten. Du, du kannst nur Commits pushen. Aber das sind die, die du lokal geschnürt hast. Du kannst nicht. Verstehst du das? Du hast einen Commit-Graphen bei dir. Einen Commit, ich sag mal einfach mal Baum, okay, um es einfach zu sagen. Du hast einen Commit-Baum bei dir. Und du kannst jetzt quasi nur diese Commit-Objekte rüber kopieren. So wie sie bei dir rumliegen. Das ist der Push. Und Pull ist eben herkopieren. Okay? Und wenn du jetzt quasi andere Commits haben willst, dann musst du bei dir die Päckchen wieder aufmachen und neu zusammenschnüren, anders wie du es haben willst, und dann diese Päckchen schieben. Pushen. Nein, nicht pushen.
Umpacken. Ja, an sich Sache.
Nee, wieso?
Du hast schon.
Weil dann die Commits nicht mehr meiner lokalen Arbeitsweise entsprechen, sondern so wie der Maintainer es haben will. Ich kann ihm sozusagen was vorlügen.
Nein.
Eigentlich waren es viel mehr, aber das muss er nicht wissen, also weiß er es nicht.
Das interessiert aber auch gar nicht.
Das mag sein, das ist ein Argument, aber.
Du packst es einfach um.
Ja, ich pack's einfach um, ja.
Natürlich kann auch der Maintainer deine 150 Patches nehmen, die dann erstmal
kleinen und rumwurschen. Ich habe nicht gesagt, dass das Pushen nicht ganz praktisch ist, aber es ist nicht das, was ich auch.
Was wolltest du noch gerade sagen dazu?
Ja, also man kann es machen, man muss es ja nicht machen.
Ja, ja, klar.
Ja, also das ist halt die Frage der Freiheit.
Genau.
Also für mich.
Also wenn man halt das Risiko eingehen will, dass seine Patches einfach weggeworfen werden und ignoriert werden, dann macht man es halt nicht. Klar. Dann hält man sich an keine Spielregeln, das ist eh klar.
Um auf die Frage zurückzukommen, für mich heißt es, auf jeden Fall will man sich Mercurial anschauen. Man will weg von dem Zentralen. Die sind einfach. Ich will nicht drüber fluchen. Wir haben viel gelernt davon, okay? Super, war eine super Idee. Jetzt machen wir es halt besser, weil wir wissen es besser heutzutage, okay? Das Zentrale ist ein Problem, das muss weg. Mindestens Mercurial wollt ihr euch anschauen. Und wenn ihr Bock habt, guckt ihr euch Git an. Okay, das ist meine Meinung zu der Frage, okay? Du wolltest was?
Die Blobs, sind die wirklich binär oder sind das
Das sind wirklich binär.
Das ist so, wie es ist. Er hat keine Ahnung, was in deiner Datei war, das nimmt er
und Strom von Bytes, Punkt.
Und verpackt es. Er hat keine Ahnung, was da drin ist. Ob das jetzt ASCII-Zeichen, UTF-8 kodiert, irgendwie also, MP3, tralala, keine Ahnung
davon. Ein Beispiel zum Beispiel, da gibt es eine lustige kleine Hack. Man kann für bestimmte Dateiendungen sogenannte Diff-Hooks spezifizieren. Da kann ich zum Beispiel einfach, wir haben jetzt hier unsere Präsentation als Folie, die kann ich einfach committen in Repository. Der Alex ändert irgendwas, fügt eine Folie hinzu, committet es. Und ich habe dann diesen lustigen Hook, der dann mit, es gibt so ein lustiges Programm, nennt sich ODT2Text, was praktisch aus dem OpenOffice-Dokument eine Textfile macht, von beiden der Visionen, und dann da einen textuellen Diff drauf, und dann sehe ich, was Alex geändert hat. Kann man schwer auch machen.
Das Problem ist bei Blobs, die Diffs sind halt eklig.
Genau. Also Binär-Diffs.
Und du kannst aber wieder reinhooken und so.
Da kann man lustige Sachen machen.
Aufgrund von was sind die Merges so gut bei Git?
Verglichen mit was?
So durch.
Okay, der Grund ist meiner Meinung nach 3-Way-Merge gegen 2-Way-Merge, oder?
Auf jeden Fall.
Es macht einen Unterschied, ob ich mir Datei A angucke, Datei B und versuche daraus eine gemeinsame Datei zu machen, oder ob ich mir Datei A, Datei B und den gemeinsamen Vater angucke. Als ob ich mir die Diffs angucke und versuche, die zusammenzuführen, oder ob ich versuche, die Dateien zusammenzuführen. Und Subversion hat keine Ahnung von 3-Way-Dingens, er macht einfach mal Wurstel. Ah, die Zeilen passen, die lassen wir mal, auch das schieben wir mal hier rein und so. Oh, keine Ahnung, was ich da machen soll. Bei FreeMemesh siehst du halt, aha, er hat hier die Zeile eingefügt und er hat hier die Variable umbenannt, kein Problem, klack, klack, hintereinander angewandt, passt.
Man muss auch dazu sagen, also in Subversion gibt es halt wirklich nur dieses Two-Way-Merge. In so Tools wie Git, Bazaar oder Mercurial gibt es unter Umständen je nach Anwendungsfall einen anderen Merge-Algorithmus. Also die haben 5, 6 verschiedene Merge-Algorithmen implementiert. Das ist dann natürlich auch advanced, da einfach mehr Features, mehr und? Energie reingesteckt, weil die auch von Grund auf schon praktisch als Grundbasisannahme schon davon ausgehen, dass man immer wieder mercht. Das ist bei Subversion nicht so. Da committet man.
Und du hast... Moment, ich wollte gerade was sagen. Ah, genau, noch was. Bei Subversion hast du das Problem, dass das Merchen eigentlich vollkommen an der Versionsverwaltung vorbeigeht. Da ist nachher einfach ein neuer Commit da. Wo der jetzt herkam, keine Ahnung. Und bei Git hast du jetzt und auch bei Mercurial hast du jetzt tatsächlich im Graphen, aha, die haben einen gemeinsamen Vater, da kommen die beide her. Ah,
das heißt, wenn ich jetzt
so Geschichten habe, dass ich zwei Branches habe und dann tue ich mal zwischendurch merchen, okay, jetzt habe ich mal den Stand mit rüber. Ah, jetzt nochmal einpacken. Das ist kein Problem, ich sage einfach merch und er sieht, aha, bis hier sind sie gleich, das sind die Unterschiede, die muss ich zusammenpacken. Bei Subversion muss ich immer mitschreiben, okay, hier habe ich das letzte Mal gemercht, also muss ich jetzt von hier bis hier die Diffs und drauf applyen und so. Das ist alles von Hand einfach. Und die haben jetzt was nachgerüstet, dass die für dich in den Commit-Messages das mitloggen in so Meta-Files und so. Aber ich weiß nicht. Das ist einfach von Hand. Also, in anderen Fall ist es einfach von Grund auf dabei.
Das eine basiert drauf und das andere ist halt so nachträglich angewurstet.
Ja. Ich sehe dich nicht drin.
Ich habe auch eine Frage.
Hier drüben in der Ecke.
Was? Drüben in der Ecke?
Ja. Hat es erledigt?
Ja, halt. Ja, genau, dieses Aufräumen, was man lokal machen kann, kann man das auch am Server machen, weil ich brauche mein SVN quasi täglich zweimal, um von meinem Computer im Büro auf meinen Laptop zu gehen und dann auch programmieren.
Du machst einen Cronjob und lässt einmal nächtlich den Repack drüber und gut ist.
Nee.
Oder pro Commit.
Was meinst du mit Aufräumen? Genau,
zum Beispiel jetzt arbeite ich eine Woche lang am gleichen Projekt. Und dann committe ich zweimal am Tag, aber nicht weil ich was erledigt habe, sondern weil ich einen anderen Rechner brauche. Das geht aber nur über den Server und nicht über Kabel.
Okay, ich würde dir Folgendes vorschlagen. Ich würde dazu einen Branch machen. Und dann diese Kommunikation zwischen dem Post aus über diesen Branch machen und der kann ja aussehen wie Wildkraut und Rüben, 50 Commits. Und wenn du dann das Feature die Arbeitseinheit fertig hast, kann stehen am Stück, ich würde dann squashen und als ein Commit in deinen Main Branch, in deinen Master reinhängen. Mhm. Und dann den Branch wieder löschen. Und dann, so würde ich es machen.
Du kannst auch mit zwei Repositories arbeiten. Du kannst zum Beispiel täglich in das eine reinkommen und dann irgendwann ist es ja gleich wieder ein lokales. Kannst da alles zusammenpacken und dann auf ein anderes Remote kopieren, geht auch. Und man kann bei Git auf beliebige Remote-Repositories pushen, das interessiert ihn gar nicht, der hängt es einfach oben an. Das ist ein bisschen gefährlich, aber wenn man weiß, was man tut, kann man das natürlich so rum
auch machen. Du kannst aber auch von Hand rum vorwagen, da musst du aber wissen, was du tust, das muss auch passen dann.
Klar.
Habe ich aber auch schon gemacht, ich habe was committed, war gepusht, ah, Mist, das war nichts. Auf dem Server, guckt keiner, weg und dann, okay, geht wieder.
Also das war ein editierbares Repository.
Ja, ist es.
Die komplette History ist immer änderbar, hat Vor- und Nachteile.
Der große Nachteil ist, es ist nicht mehr, dagegen habe ich mich am Anfang gesträubt, es ist nicht mehr so wie eine Buchhaltung. Es ist wirklich nicht das, was war. Das muss man sich also merken. Git sagt nicht, was gemacht wurde. Git sagt das, was der letzte Committer wollte, dass man sieht, dass was gemacht wurde. Okay? Und das ist was anderes. Also wenn jemand da rumfuhrwerkt im Repository, da muss man sich bewusst sein, dass er damit solche Dinge wie Scheiße, letzte Woche lief's noch, gegebenenfalls kaputt macht. Da hätten wir eine Frage, ja?
Eine Frage, dieses Squashen von Commits, also viele kleine Commits in einem großen Umwandeln oder zwei große Umwandeln oder so. Kann das nur Git oder können das Mercurial oder andere?
Ich kenn's nur von Git.
Ich kenn's es auch nur von Git. Also ich wüsste jetzt von keinem anderen, wo das so unterstützt.
Bei den anderen machst du von Hand? Indem du dir den Diff von da bis da ausgeben lässt und dann mit Patch
dann Branch praktisch mit dem
von Hand drumherum kannst du es immer hinkriegen, aber so richtig supporten tut es keiner von denen. Hat im Übrigen, das Squashen hat einen Nachteil. Das ist so, man sieht es nachher nicht im Repository, weil dieser Commit, der da hinzugefügt wurde, der hat keinen Elternteil aus dem Branch, wo er eigentlich herkommt, weil das ist gar nicht sein Parent. Versteht ihr das? Also der wurde ja gesquashed, aus den ganzen Änderungen wurde der gesquashed. Und was ist jetzt sein Parent? Sein Parent ist da, wo ich ihn draufsetze. Aber da steht jetzt nirgends, dass der von daher kam. Das steht dann in der Commit-Message. auch wieder eine Metanachricht. Das ist eigentlich eklig an der Stelle. Ja. Aber ich wüsste nicht, wie man es besser machen kann. Wenn man die Commits so verkettet, wie Git es macht, dann wüsste ich nicht, wie man das machen kann.
Eigentlich ist das vom Parent des Ältesten des
Washington-Commits. Es steht aber nicht, dass es gemacht wurde. Also, sollen wir kurz ein Beispiel machen?
Wenn sich zu weit groß wird, ja, sonst lass lieber.
Ja, vielleicht erst Basics, Alex. Erst die Basics.
Ja. Okay, gerne, ja?
Okay, also ich habe nur zwei Fragen. Erstmal zu dem, also offenbar ist Git so gedacht, dass man viel merchen kann, ja? Und gibt es da auch irgendwelche Merging-Tools, die Semantik der Sprache verstehen? Also zum Beispiel, wenn ich Java schreibe und ich, da könnte ich mir durchaus vorstellen, dass es irgendwie Merging gibt,
die... Merge-Tools dranhängen.
Nee, gibt es, das war eine Frage.
Weiß ich nicht, ob es welche gibt, aber du kannst beliebige Tools angeben, die dir dabei helfen.
Also semantische Merges.
Genau, die wissen...
Dass sie refactoring können und so
Geschichten. Genau, genau.
Wüsste ich nicht.
Also ich kenne jetzt auch keine, aber du kannst dranhängen. Also du kannst dieses Merge-Tool, welches... Also normalerweise wird gar kein Merge-Tool ausgeführt, sondern er macht einfach diesen normalen, ekligen, mit diesen spitzen Klammern rein. Und du kannst aber theoretisch auch dann einfach sagen, git merge tool, und dann ruft er dein Tool deines Beliebens auf, welches für diesen Anwendungszweck passend ist.
Und dann kriege ich nochmal eine Frage, und zwar zur, ihr weißt nicht, ist es so, dass Git einen dazu zwingt, sorgfältig zu sein, solche Sachen wie Squash zu machen, oder ist das eigentlich nur der Ästhetik des Anwenders zu überlassen, ob der es zu machen will oder kann ich auch, oder?
Das Zweite.
Okay, also kann ich einfach.
Zwingt dich zu gar nichts. Git zwingt dich eigentlich zu gut wie gar nichts.
Das heißt, ich kann genauso guten großen Rübel das reinschieben und sage, oft ist so Zeit, du auch hoch damit und fertig, ja.
Ja, aber du, ja, kommt drauf an. Ich meine, üblicherweise hast du ja in so einem Projekt irgendjemand, der verantwortlich ist für die Releases oder verantwortlich für das öffentliche Repository. Und der wird das schon um die Ohren hauen, wenn du im Kraut Rüben vor die Füße kotzt.
Also, ja, aber ich meine, es ist relevant, was da zwischendurch passiert ist.
Ja, schon. Wenn ich zum Beispiel einen Bug suche, dann will ich logische Änderung 1, logische Änderung 2, logische Änderung 3 abhaken. Und nicht Furz-Commit 1, Furz-Commit 2, Furz-Commit 3, bis ich nicht mal das Problem gefunden habe. Ist einfach schneller, versteht ihr, was ich meine?
Ja, aber ich meine, Bug-Searching tut man doch normalerweise auf dem Tipp oder halt ganz oben machen.
Nein. Du weißt zum Beispiel, das ist kaputt. Mensch, vor einer Woche ging es aber noch. Dann guckst du dir an, was wurde geändert. Wenn es jetzt 4 Commits sind, bist du schnell fertig. Wenn es 400 sind, braucht es eine Weile.
Vor allen Dingen, es gibt dann auch Git Bisect, der macht dann eine binäre Suche. Den gibt man einfach ein Skript, welches irgendwie mit einem Test aussagt, funktioniert noch, funktioniert nicht. Und dann sagt man einfach, git bisect, von hier bis da, weiß ich, da muss der Fehler irgendwo zwischendrin sein, das Test-Tool, lauf mal. Und dann läuft er so lange durch mit binärer Suche, bis er den kaputten Commit gefunden hat. Und das ist natürlich auch so, dass sich Bugs, wenn du so Kraut im Rüben committest, dann kann sich so ein Bug über mehrere Commits streuen. Ja. Und wenn du das aber über logische Einheiten hast, ist es eher unwahrscheinlich.
Also es ist eigentlich die Idee, dass ein Commit eine logische Änderung
Also Fordersdisziplin, Das ist auch bei Open-Source-Projekten. Ja, willst du es eigentlich auch haben, wenn du willst, dass andere Leute an deinem Projekt partizipieren, dann möchtest du saubere Änderungen nach außen kommunizieren und möchtest nicht, dass er jetzt mit deinem Google-Scheiß oder wie auch immer
zurechtkommt. Das Gute ist, du kannst lokal bei dir machen, was du willst.
Genau.
Ja, das stimmt. Irgendwie. Und wenn es dann so weit kommt, dass du publizieren willst, dann kannst du es neu zusammenpacken.
Vor allem, man muss auch bedenken, dass viele Projekte, die Git einsetzen, meistens nach dem Pull-Prinzip funktionieren. Das heißt, ich klone mir das zum Beispiel bei GitHub, so ein Projekt weg, mache Änderungen, committe die wieder bei GitHub in meinem Branch, in meiner Kopie praktisch. Und dann, wenn ich fertig bin und 20 Commits habe oder 2 Commits, wie auch immer, sage ich, ey du, Maintainer vom Original, Pull-Request, ich habe hier Änderungen gemacht, möchtest du die bei dir reinziehen? Und dann guckt er die sich an und holt sie sich von dir. Das ist die normale Vorgehensweise.
Pull-Request, was könntest du Git
oder ist nein, einfach ein informal.
Schickst eine Mail. Informal. Es ist einfach eine Mail, hey du, ich habe hier Änderungen, liegen da.
Okay.
Guck mal, gefällt es dir, willst haben.
Was Git aber hat zum Beispiel, ist Integration mit Mail.
Du schickst ein Patch per Mail raus und wird dann integriert. Auch Vorteil ist sozusagen, du brauchst den Leuten nicht Commit-Rechte geben, aber sie tauchen trotzdem als Committer, als Autor von dem Commit auf.
Das ist cool. Das ist wichtig, ja.
Bei SVN hast du sozusagen immer das Problem, okay, wem gebe ich jetzt Commit-Rechte? Dem, wem nicht und so weiter. Und bei Git, scheiß drauf, die schickt dir einfach die Patches, du integrierst sie und sie tauchen trotzdem mal ganz normal als Autor auf, sie kriegen ihre Credits dafür und du musst dich nicht drum kümmern, okay, wem gebe ich jetzt Rechte, wem gebe ich nicht, SVN SSH-Account oder wem nicht. Das fällt alles weg. Du kannst auch problemlos dann das auch alle Mails zum Beispiel dann aus deiner Inbox kannst du dann automatisch applyen und fertig, zum Beispiel.
Okay, habt ihr noch Fragen weitere?
Ja, sonst kommen wir mal in den nächsten Teil, einfach ein paar Beispiele zeigen, wie man mit GitHub arbeitet.
Ah, hier, guck mal. Highscores.
Ja.
Wer hat wie viel Commits gemacht?
Sprich, wollt ihr dort auftauchen? Reicht ein Commit wohl?
Richtig, ein Commit. Wenn ihr ein Commit reinkriegt, seid ihr hier.
Auf der Autoseite.
Ja.
Ja.
Okay. Und seid ihr drauf, hier? Alex?
Ich bin nicht drauf, nein, ich bin zu lame. Ich war mal subscribed, einen halben Tag, hatte ich 200 Mails in meiner Inbox und dachte ich, die Zeit habe ich jetzt leider nicht.
Okay, dann kommen wir jetzt mal zum zweiten Teil.
Genau. Okay, ich mal so ein Git-Verzeichnis rein. Ich habe jetzt hier ein Projekt von mir, was es für eins ist, spielt überhaupt gar keine Rolle. Und das hier ist das Working Directory.
Könntest du ein bisschen größer machen, die Schrift, dass du es auf dem Kamera sieht?
Noch größer.
Ja.
Noch viel größer.
Viel größer. Oh,
wie groß war das?
30.
Es gibt ja Halbblinde ohne Brille im Publikum.
Kann man es einfach verdoppeln? Okay, wie heißt das? Wie heißt
keine Ahnung.
Mit X-Term, kannst du einfach huge nehmen.
Das ist schon mal wahrscheinlich immer noch zu klein. UX-Term.
Weiß, ist das okay? Oder?
Das ist viel zu klein.
Jetzt brauchst du es halt noch größer. Du könntest aber inverten die Farbe irgendwie.
Ja, das schon.
Irgendwie mittlere Maustasche oder sowas. Das ist halt gerade was anderes, oder?
Wo war denn das? Lars, du bist schon hier der Experte.
Ja, geht recht, nicht. Recht
gehabt.
Ja. Ah ja, über das Video.
Über das Video. Ein Tiefer.
Ja, Leute, das ist nicht so einfach.
So. Ja, super schön.
Seid ihr zufrieden? Okay, so, das ist jetzt einfach hier das Working Directory, okay? Und das Repository liegt hier in diesem Punkt Git-Verzeichnis.
Also das Unterschied zu Subversion, in Subversion hat man ja in jedem Verzeichnis einen Punkt SVN. Bei Git, bei den ganzen Verteilten, gibt es dann bloß noch eins im Boot. So, das ist schon mal ein Unterschied.
Guck mal, was hier so rumliegt.
Ja? Heißt es dann, dass ich auch Subprojekte einfach so auschecken kann wie bei SVN oder geht es da nicht?
Es gibt Git Submodule.
Aber das muss man explizit machen und kann nicht sozusagen sagen, ich möchte von dem Projekt dieses Verzeichnis.
Man switchen?
Nein, nur auschecken zum Beispiel. Das geht dann nicht.
Nein.
Okay.
Nein, du kannst nicht, genau. Also, wenn mein Projekt zu groß wird, gibt es Git Submodule. Damit tue ich dann quasi Untereinheiten von meinem Projekt als daraus eigene Repositories machen und kann die dann zusammenfügen, dass ich sagen kann, aha, wenn ich das auschecke, werden gleich die mit ausgecheckt und so Geschichten. So muss man das dann machen.
Ich
kann nicht nur dieses Verzeichnis auschecken. Das stimmt, das ist ein Nachteil. Okay, gehen wir mal hier durch. Hier gibt es lauter Kram. Von manchem wissen wir auch nicht so richtig, was es ist, ehrlich gesagt. Was mir zum Beispiel sieht, ist hier Head. Wenn ich hier mal reingucke bei Head, steht hier, wohin der zeigt, nämlich nach Refs, Heads, Meshes. Meshes ist, wenn ich euch das mal zeige, geht Branch. Das sind die Branches, die es im Moment gibt und das mit dem Stand ist das Aktuelle. Und Head zeigt deswegen auf Refs, steht für References. Heads, das ist die Art von References, die es gibt, auf den der Meshers heißt. Das ist genau der Branch. Also wenn ich mal hier zum Beispiel Tree Refs, hier, okay? Refs Heads, das sind die lokalen Master und Mesher. Dann Original, Remotes. Das sind die entfernten Repositories. Ich habe hier genau einen, das sogenannte Origin, das ist Default-Name, wenn ich einfach klone, also das Repository kopiere, heißt der, wo ich es herhole, nennt sich Origin, aber das kann ich aufsetzen, wie ich will. Und dort der Master, das ist so ein entferntes. Eine entfernte Referenz. Und dann habe ich hier noch Tags, zwei Stück, hier und hier. Habe ich einfach zwei Dinge getaggt. Wenn ich hier mal zum Beispiel reingucke, Tags, did not help. Habe ich hier so eine lustige Zahl und das ist jetzt so eine SH1-Summe.
Genau, das sind übrigens Lightweb-Tags, weil hier kein extra Tag-Objekt existiert, sondern bloß eine Referenz auf den Commit.
Und jetzt kann ich zum Beispiel mit git-show mir das Objekt angucken. Und dann sehe ich hier, dass es ein Tag ist.
So ein Lightweb-Tag, weil der hat keine eigene Commit-Message.
Doch, das ist ein richtiger Tag. Doch, hier ist eine Commit-Message. Und hier ist ein Tagger. Und hier ist das Datum.
Okay.
Und hier ist der Commit, den er trägt. Okay, also mit Git Show kann ich mir alle Objekte angucken. Gucken wir zum Beispiel nochmal, also Head war ja das, also gucke ich mir rein, Refs, Head, Meshes, ist dieses lustige Objekt, Git Show, hier, ist ein Commit. Das habe ich gemacht und das sind die Änderungen, die also gemacht wurden, der Diff. Okay, gut, was haben wir hier noch? Hier gibt es ein Verzeichnis Hooks, da kann man diese Hooks-Skripte reinpacken. Ich habe keins im Moment aktiviert. Wie hast du gesagt, hieß das mit diesem Newline-Zeug? Update müsste es sein. Hier, oder? Gucken. Oh ne, der macht einiges.
Ich glaube, das ist kein Hooks. Was
sind
denn
da sicher? Das sind deaktiviert. Deaktiviert. Ich habe keine Ahnung, das ist zu viel. Auf jeden Fall Skripte, da gibt es eine API dazu, was die kriegen als Eingabe und was sie dann als Ausgabe liefern müssen, um dann diesen Commit zu manipulieren. Okay, dann habe ich genau die Objects. Hier liegen die Objekte und zwar haben die Lustiges, die ersten zwei Ziffern von der Prüfsumme geben ein eigenes Verzeichnis, weil die gängigen Dateisysteme wohl zu mies sind, um so viele Objekte und so viele Dateien zu beherbergen. Ich weiß nicht, vielleicht haben sie es für Ext gemacht, also da wird es ja zutreffen. Okay, deswegen gibt es hier quasi für jede ersten zwei Ziffern ein eigenes Verzeichnis. Ich hatte ja vorher, wer war das? Hier, genau dieses da. Okay, und das finde ich jetzt einfach unter CDFE, 4F. Und hier liegt es dann, wie geht es weiter? E, bla, das da ist es. Okay, wenn ich da mal reingucke, dann habe ich hier lustigen Kram, weil es gefällt. Okay.
Könnt ihr mal Tree machen?
Hier, Tree oder was?
Tree Object, ja. Also da liegt jede Menge lustige Objekte.
Was meinst du?
Ja, die Flops halt.
Okay, das sind meine ganzen Objekte. So. Okay, was haben wir noch? Logs. Da wird gespeichert zum Beispiel. Das ist jetzt ein bisschen blöd, weil das Screen nicht so breit ist, aber. Mein Head, der Verlauf in meinem Head, wenn ich dieses Add, geschweifte Klammer 5 mache, hier wird gespeichert, auf was mein Head vorher gezeigt hat. Hier, davor hat er auf das gezeigt, davor hat er auf das gezeigt, davor hat er auf das gezeigt, wird alles mitgeschrieben. Okay, was haben wir noch? Logs, was waren die Logs? Auf das kann man auch sauber zugreifen, das nennt sich Reflog, oder? So? Genau, das ist ein wichtiges Tool, wenn ich quasi meine Referenz, Objektreferenz verschmissen habe. Das Objekt gibt es zwar noch, aber wie finde ich es jetzt wieder? Dann kann ich im Reflog nach Objekten suchen.
Wieso sind da nur die ersten paar Ziffern?
Die Übersichtlichkeit ein bisschen zu gewährleisten.
Die sind übrigens nicht eindeutig. Die können kollidieren.
Ja, aber in der Regel sind sie eindeutig.
Aber die Wahrscheinlichkeit ist klein. Übrigens, Git hat keine Vorkehrung dafür, falls die ganze Summe kollidiert. Passiert dann einfach. Also, jo, nur so by the way.
Was passiert dann?
Es ist dasselbe Objekt. Und alles, was das dann impliziert, das passiert dann. Es ist einfach dasselbe Objekt dann, obwohl es ein anderes eigentlich ist. Aber es ist so unwahrscheinlich, es sind 40 Stellen. Also.
Es gibt mehr Atome im Universum wie die Wahrscheinlichkeit, dass.
Aber
es
andersrum. Aber es kann natürlich trotzdem passieren.
Okay, was haben wir noch Lustiges?
Das ist unwahrscheinlich.
Unrecrap, ja, bla. Das war es das Wesentliche, oder?
Ja. Wir waren Recrafts noch und so.
Okay.
Ja, das ist intern auf FUBA. Bloß, dass das mal gesehen haben. Ne? Das ist das
Beispiel. Also, fangen wir mal an. Ich will ein tolles Projekt machen. Okay, lege ich erstmal hier mein Repository an, mein Verzeichnis, wo das rein soll, okay? So, da ist noch nichts drin. Jetzt sage ich git init. So, jetzt ist hier ein .git-Verzeichnis. Ab jetzt ist ein Git-Projekt. So, ist aber noch nicht so viel drin. Okay, gut, jetzt mache ich zum Beispiel hier bla bla, okay? Packe sie in eine File rein, okay? Jetzt habe ich hier eine File mit diesem Inhalt. Und jetzt will ich diese File hinzufügen, das ist so meine erste Datei in meinem Projekt. Dann sage ich git add. Gucken wir erstmal mit git status. Git status sagt mir jetzt, ich bin auf dem Branch Master, okay. Ich bin im Initial Commit, es gibt keinen Commit, wo ich gerade bin. Und es gibt hier diese Datei, die ist untracked. Die gibt's, aber git weiß nicht, was ich damit will. Und er schlägt mir doch vor, das mit git add hinzuzufügen. Und das mache ich jetzt, git add File. Wenn ich jetzt wieder gucke, geht Status, sehe ich, aha, hier ist eine neue Datei, die heißt File.
Und sieht man auch gleich, Changes to be committed, also Add fügt immer in den Index gleich hinzu, also auch bei neuen Dateien.
Wie ist das?
Das ist der Zwischenschritt praktisch.
Wenn ich hier mal gucke, git diff, zeigt jetzt keine Änderung an, weil das, was im Index ist, ist das, was in meinem Working Directory ist, aber wenn ich sage, git div --cached. Moment. Ah, la la la. Machen wir gleich. Machen wir git commit. -v zum Beispiel, da sieht man, aha, hier ist nochmal die Ausgabe von git status. Hier unten sind die divs. Und ich kann jetzt hier oben reintippen, was sich geändert hat. Meine erste Datei. So.
Das kommt, ist aus Dev0 entstanden, oder?
Bitte? Was?
Das ist aus Dev0 entstanden, oder?
Nee, das ist einfach, es gibt davor.
Ja. Es gibt keine, ja, es ist aus nichts, aus dem Nichts. Quasi. So, ich bin Gott. So.
Also man darf nicht böse sein, wenn man ein leeres Repository hat, beißt dann Git ganz gerne mal einen Fuß rein.
Ja, das ist ein bisschen. Diesen Dranfall haben wir noch nicht so ganz verstanden, ehrlich gesagt.
Irgendwie kriegen sie es nicht hin, das richtig zu initialisieren, dass die ganzen
Zeit. Deswegen ging das gerade mit diesem Diff nicht, keine Ahnung. Ja. Okay, jetzt haben wir mal hier einen ersten Commit. So, wenn ich jetzt sage Git log, dann sehe ich hier meinen ersten Commit. Hier ist das Commit-Objekt. Hier bin ich, Datum und meine Commit-Message. Ich kann jetzt Git show diesen Commit. Und wo kriege ich den Tree her? So, oder? Nee, nee, es geht anders. Git-cat-file ist es, glaube ich. Git-cat-file. Also, ihr seht schon, es gibt wieder lustig viele Kommandos. Dann muss ich machen mit minus E. Und dann sehe ich das nicht. Minus E. Ah, hier. Also, ich habe jetzt mit minus P, habe ich mir quasi hier den Inhalt von dem Objekt angezeigt. Okay? Und ich sehe hier, aha, das Objekt ist ein Commit-Objekt und hat als Tree-Objekt das hier. Okay, wenn ich jetzt hier zum Beispiel mit Git show mir dieses Tree-Objekt angucke, dann seht ihr, dass darin diese eine File drin ist. Okay, ich bin auch wieder mit Git. Also das ist alles Dinge, die macht man eigentlich nicht. Ich wollte es euch nur mal zeigen, damit ihr das von vorher rekapitulieren könnt. Das ist jetzt ein Tree-Objekt und es hat in der Liste einen Eintrag, einen vom Typ Blob mit dieser ID und diesen Namen. Das ist die eine Datei, die ich angelegt habe.
Und vorne, das sind die
und das sind Zugriffsrechte. Okay, und wenn ich jetzt hier mal reingucke, git-cat-file-p, dann ist das der Inhalt von der Datei. Okay, das ist genau diese Verzeigerung unter den Objekten, die wir vorher erklärt haben. Okay, aber diesen ganzen Krusch macht man eigentlich
gar nicht. Das sind Low-Level-Tools, die benutzt man im Regelfall nur sehr selten.
So, jetzt mache ich hier Echo Zeile 2, hinten an die File ran, okay. So, machen wir mal git-diff, jetzt sehe ich, aha, es hat sich geändert, es ist in der Zeile 2 was hinzugekommen.
Das ist jetzt die Änderung zwischen
dem
Working Directory und dem Index.
Genau. Git Status sagt hier Modified. Ich kann jetzt entweder mit Git Add diese Änderungen in den Index aufnehmen oder mit Checkout quasi die Version, die im Repository ist, auschecken, damit quasi die Änderungen rückgängig machen.
Also okay? das Working Copy überschreiben praktisch.
Okay, die zwei Sachen steckt er mir hier vor. Ich mache jetzt hier git add file. Wenn ich jetzt hier git diff mache, sind keine Änderungen mehr da, weil mein Index das gleiche ist wie meine Working Copy. Stattdessen sind die Änderungen jetzt hier. Zwischen Index und Repository sind sie. Und wenn ich jetzt commit sage, wird diese Änderung reingepackt. Okay? Git commit. Ich mache immer dann -v, da sieht man, was passiert ist. Noch eine Zeile. So. Wenn jetzt hier git log sagt, sehe ich diese zwei Änderungen. Okay?
Okay.
So, jetzt gibt es was Nettes, das nennt sich git k. Da kann ich mir das grafisch angucken. Na, bis jetzt ist es noch ein bisschen witzlos. Hier ist man, hier ist sehr klein, aber kriege ich das größer? Ich habe keine Ahnung.
Ja, irgendwie.
Egal, auf jeden Fall, hier ist meine erste Datei und hier ist noch eine Zeile. Und dann sehe ich auch hier unten.
Wenn ich es richtig weiß, dieses Tool kann, glaube ich, bis zu 20 oder 30 so Branches hier diese einzelnen kleinen Bobbeln nebeneinander anzeigen und beim Tree vom Kern ist dann alles voll mit
diesen. Dann haben sie so Abkürzungen, so hier geht es weiter unten weiter.
Ja, also da hat man einfach diese ganzen Linien von den einzelnen Branches so nebeneinander, egal wo man sich gerade im Repository zum Zeitpunkt Ende findet. Das ist ziemlich wild, was die da treiben.
Okay,
aber könnt euch mal angucken, ist mal interessant zu sehen.
Okay, dann Moment. Genau, machen wir mal kurz weiter. Ich habe jetzt hier eine Änderung. Ich mache hier noch eine Zeile nach File. Ich kann bei Commit -a sagen, dann tut er gleich quasi erst Add machen und dann Committen.
Alles Adden.
Das ist für die Faulen.
Yeah.
Okay, bla, noch eine Zeile. So. Okay, so. Und jetzt sage ich, ich wollte eigentlich was anderes machen. Und jetzt mache ich folgendes, jetzt sage ich, das wird gleich advanced, gibt Checkout. Also, ich will jetzt eine andere Revision auschecken. Und zwar von meinem Head, aber nicht die, sondern eine Revision davor. Eins, oder?
Nee, mit drei Zeilen dann.
Oh, fuck. Ich habe Enter gedrückt und wollte nicht. Moment. Hm. Okay, nochmal. So, bitte was?
Dann haben wir zwei Zeilen in unserer Datei wieder.
Nein, im Moment
sind drei drin.
Im Moment haben wir schon zwei. Head und Master zeigen auch das gleiche gerade.
Zwei Zeilen sind in der Datei fein.
Achso, ja, richtig. Aber jetzt sage ich noch was. Jetzt gehe ich eins zurück und sage gleichzeitig, ich würde hier gerne einen Branch machen. Also sage ich hier minus B für Branch und nenne den irgendwie Super Feature. So, und wenn ich jetzt Git Branch sage, dann seht ihr, dass es zwei Branches gibt, Master und Super Feature. Und wenn ihr in die Datei reinguckt, seht ihr tatsächlich die zwei Zeilen, weil ich bin ja eins zurück in der Geschichte. Und hier mache ich jetzt stattdessen, keine Ahnung, Foo in die andere Datei. War, Git Commit. Man kann hier auch gleich die Commit-Message angeben. So. Und wenn ich jetzt Git K angucke, halt, dann seht ihr hier, was passiert ist. Hier ist der Master, da war ich vorher. Dann bin ich eins zurück und habe von hier aus einen neuen Commit gemacht. Da habe ich quasi die Entwicklung aufgesplittet, habe einen Branch gemacht. Okay. Und mein Head zeigt momentan da oben drauf, das seht ihr hier nicht, aber ich kann es euch hier zeigen. Und zwar, Git Head zeigt hier drauf, Refs Head Super Feature. Okay.
Da muss er ja von Hand ändern, was da drin steht in diesem.
Ja?
Macht es nichts aus.
Wenn es konsistent ist, klappt's.
Okay.
Du solltest wissen, was du tust.
Wenn nicht, dann nicht.
Aber da, du kannst ja einfach mit Git Checkout kannst ja okay. Problemlos so, wechseln.
Jetzt habe ich hier mein Super Feature fertig gemacht. Ja, das ist alles, was ich wollte. Sag Git Checkout wieder zurück zum Master. Jetzt bin ich wieder beim Master. Git Branch, könnt ihr sehen. Okay, ich bin beim Master. Und sag jetzt Git Merge Super Feature. Dann macht's schlupp. Und dann sagt er mir, was er gemacht hat. Er hat in der File Bar eine Zeile hinzugefügt. Okay. Und er hat auch schon alles fertig gemacht. Er hat auch hier schon einen Commit gemacht, wo steht, dass er den Merge gemacht hat. Und wenn ich jetzt mir das angucke wieder, dann seht ihr hier diesen Merge.
Cool.
Und wie gesagt, schalte euch das jetzt mal beim Kernel-Tree vor. Dann, wie gesagt, ein klein wenig breiter.
So, und jetzt kann ich, wenn ich möchte, könnte ich zum Beispiel diesen Branch wieder löschen. Super Feature wieder weg und das war's. Git Branch weggeschaut. Okay? So viel mal zu.
Aus?
Bitte?
Wie sieht jetzt das Log aus?
Genau gleich, was ist eine Fähnchen fehlt. Hat sich ja nichts geändert am Commit Tree. Ich habe nur einen Zeiger weggeschmissen, eine Referenz weggeschmissen. Okay. Bitte? Okay,
das wird jetzt zum Beispiel mit dem Techler gehen.
Also in diesem Repository bin ich. Da vorwirkt sonst keiner rum. Okay? So, jetzt ist die Frage, was für Änderungen publiziere ich und welche Änderungen nehme ich rein? So, also, wenn ich es richtig verstanden habe, was ist, wenn ich jetzt den Merge doch nicht möchte, oder was? Oder was war die Frage? Okay, wenn ich es richtig verstanden habe, ich habe ja diesen Branch vom Super Feature, der existiert ja noch, der ist ja hier. Ich habe nur quasi den Namen, das Fähnchen daran weggeschmissen. Aber das Ding gibt es ja noch. Ja. Und ich könnte es genauso wieder dranhängen und weitermachen. War das die Frage?
Ja, eigentlich schon.
Nur, wie macht er das Fähnchen wieder? Das geht mit Sicherheit.
Also, check schon einfach die Revision von dem Bar aus.
Und dann, wie gebe ich den Namen wieder an?
Minus B, Super Feature.
Das geht, oder?
Ja, ob ich jetzt ein SR1 zum Malen gebe oder ein
Probieren wir es mal kurz.
Du kannst ja auch theoretisch Head, Blechlin 2 oder 1.
Ja, jetzt pass auf, jetzt wird es ganz Git Checkout.
Das ist voll gewesen, das
Minus B, Super Feature. Super Feature. Head. Und jetzt von meinem Head will ich, müssen wir mal hoffen, dass es 2 die richtige ist, aber ich glaube, es ist es.
Ja, ich weiß nie noch, welche Reihenfolge das macht.
Git K, All, Tada! Genau. Beinchen wieder dran.
Das hat er gesehen, diesen Fuck-up kann man gebrauchen. Manchmal ein bisschen unklar, was es genau tut.
Hätte zwei jetzt, weil eins ist der da.
Genau.
Das wusste ich, weil ich den Merch so rumgemacht habe.
Aber man hätte auch explizit das Objekt angeben können, ja, oder?
Ja, du kannst ja immer die SH.
Ja, ja.
Entschuldigung.
Ja. Boring.
Aber ist natürlich nicht so advanced, klar.
Ja.
Dann mit Doppelpunkt Flash an den Kommentar.
Okay. Gut, dann, wenn wir schon so lustig dabei sind, machen wir mal noch was. Ich habe jetzt hier in Sequence 1 bis 10. Du Echo I und das kommt da halt dann und das kommt hier lustig in meine Feinde dran. Scheiße, das wollte ich doch nicht. Nee, das wollte ich nicht. Checkout File, ich packe sie nochmal raus. Ja, wieder weg, kein Problem, alles da. Ich wollte was anderes machen. Ich wollte das hier zufügen und dann sagen git commit minus am so. Genau, man kann bei git log mit, Moment, ich muss kurz abgucken, pretty gleich one line sagen und dann sagen wie viele, zum Beispiel letzten 5 Stück. Okay, kann ich quasi eins, also ich könnte quasi hier das Log-Format ändern, dass ich nur noch rechts die Nachricht sehe und links die SH einzoomen. Da kann ich sogar noch die kürzer machen und so weiter. Und man kann für diese Dinge Abkürzungen machen. Also bei mir ist es zum Beispiel git L. Na, dann sieht es bei mir so aus. Man kann es konfigurieren. Man kann einen toten Teufel konfigurieren. Man kann sogar komplett neue Kommandos einführen und dann irgendwie Shell-Kommandos ausführen lassen und so. Alles über das Git-Frontend. Gut, was ich jetzt zeigen wollte, ich war jetzt gerade chippy, ich habe hier rumgewurschtelt und habe hier 10 Commits gemacht. Und jetzt will ich es upstream und der Typ sagt zu mir, hier, mach mal gefälligst ein sauberes Paket draus. Wie macht man das jetzt? So, da gibt es mehrere Wege. Der einfachste ist folgendes. Ich sage git reset minus minus soft. Schauen wir mal kurz rein. Git reset, was soft macht. Also hier steht, does not touch the index file, not a working tree at all. Moment, ist das, was ich will? Ja, genau. Genau, das ist es. Also ich sage git reset minus minus soft. So, er packt jetzt mein Working Directory auf diesen Stand. Nee, falsch. Er packt jetzt mein Head-Zeiger auf diesen Stand, lässt das Working Directory aber so, wie es ist und lässt auch den Index. Das heißt, ich kann auch, ich mache jetzt mal einfach, okay. Ihr seht hier, ich habe jetzt nur den kurzen Teil von der SH-Summe genommen, solange der einheitlich ist, kein Problem, funktioniert. So, was ist jetzt passiert?
Wir haben praktisch den Head-Zeiger von hier runtergeschoben.
Genau. So, und wenn ihr jetzt mal guckt mit diff, git diff, nichts, weil es ist alles im Index auch geblieben, git diff minus minus cached, hier sind sie, die Änderungen. Also ich habe quasi den Commit aufgeschnürt wieder und kann jetzt zusammenpacken. Commit minus M, alles zusammen. Und dann habe ich hier alles zusammen. Okay, das war dieses neue zusammen. Und jetzt könnte ich das pushen.
Was jetzt vielleicht interessant ist zu wissen,
ich soll jetzt das Log aus, geht gerade.
Was interessant ist zu wissen,
wie schaut es wohl aus? So.
Die einzelnen Commit-Objekte und die einzelnen Blob-Objekte, die vorher da waren, für die einzelnen Commits, die wir da gemacht haben, die existieren alle im Moment noch im Repository. Die könnte man alle noch einzeln wiederherstellen. Das gibt's alles noch.
Sollen wir mal gucken?
Ja.
Git reflog.
Üblicherweise werden die 4 Wochen
also,
aufgehoben.
Bitte?
Üblicherweise werden die 4 Wochen aufgehoben.
Ja, die waren eine Zeit lang aufgehoben.
Kann also, man konfigurieren, wann er dann.
Hier sind sie zum Beispiel. Also git reflog sagt. Ansgar? Bitte. Git reflog sagt zu mir, Head war vorher das, davor war es das, davor war es das. Das sind genau die Commits, die ich gemacht habe. Und hier ist das Objekt lustig. Und ich kann jetzt hier mit git show. Das war dieses Objekt, wo die Zeile 7 hinzugefügt wurde. Also das Objekt selber ist noch da. Es ist nur in aktuellen Graphen, der durch meine Head aufgespannt wird, nicht mit verlinkt. Das ist alles. Und ich könnte das jetzt nehmen und damit irgendwas machen. Zum Beispiel, schauen wir mal dieses da. Wie sieht meine File gerade aus? Hier 1 bis 10 überall. Das ist blöd. Ich wollte gerade Cherrypick machen. na gut, egal. Okay,
ja,
gut. Weiter, was haben wir noch? Soweit klar? Soweit Fragen?
Ich spiele straight forward, oder? Total easy.
Ich spiele einfach mal weiter. Ich zeige jetzt mal ein anderes Feature.
Moment, warte mal. Jetzt machen wir noch was anderes. Wir zeigen das noch. Das Rebasing minus I. Stashing in Edel.
Okay.
Ja, das habe ich auch schon mal benutzt.
Vollgas.
Also, Hardcore-Stashing.
Ja, machen wir mal Vorschleife.
Gleich, ich muss jetzt hier erstmal wieder.
Ja, aber wir brauchen immer alles.
Geht. Reset, minus minus hard, schmeißt auch aus meinem Working Copy raus. Also macht gleichzeitig macht den Reset mit dem Head und macht gleich den Checkout und im Index fliegt es auch raus. Zack.
Also die, so, das alles zusammen ist jetzt endgültig verloren. Hängt weg. Bloß noch einzeln irgendwo rum, bis man sich von Hand wieder rauskommt.
Im Reflog, hier ist es noch.
Genau.
So, okay, egal. So, jetzt sieht das Ding so aus wie vorher. Dann mache ich hier diese lustige Vorschleife wieder mit den einzelnen Commits. So. Okay, hier sind sie. So, und jetzt gibt's was richtig Ekliges. Und zwar, Git Rebase heißt das lustige Ding, Git Rebase.
Also Rebasing macht viele Dinge.
Minus I.
Für in der Tiefe ist besonders.
Also, ich will jetzt bis hierher Rebasing betreiben. Rebasing heißt, er listet mir hier alle Commits auf, die es gab. Und ich kann jetzt die manipulieren. Ich kann jetzt zum Beispiel die Reihenfolge umtauschen. Geht bei denen jetzt leider nicht, weil die Änderungen so nah beieinander sind. Also wenn ich, dann passen die Patches nicht mehr aufeinander. Aber wenn jetzt zum Beispiel die in verschiedenen Dateien waren, könnte ich jetzt die Reihenfolge ändern und kann so meine Commits ein bisschen aufräumen und so weiter. Und kann aber auch was anderes machen. Ich kann hier überall sagen Squash. Substitute. Und ihr seht, die UI ist total super. Muss man mit seinem Lieblingseditor machen.
Ich finde es toll.
Und dann kann man hier sagen Squash. Und jetzt packt er den ganzen Scheiß zusammen und macht daraus einen fetten Commit, tut die Commit-Messages zusammenfügen. Ich finde es hier so schön, wie es ist. Und patsch. Und da habe ich hier diesen fetten Commit gesquashed. Also, okay? So Kram. Dann, was auch ganz cool ist, kann man fast forward merge machen oder was soll man machen? Das ist
interessant, da kann ich mal zeigen, wie der Index funktioniert.
Ah, okay, das mit dem Index. Gut, also machen wir nochmal das Spielchen. Git lock, also git reset, hard, wieder weg mit dem Scheiß, doch keinen Bock drauf. So. Und zwar, ich habe jetzt hier eine Vorschleife wieder, aber habe jetzt die Commits nicht, sondern habe einfach mal alles zusammengewurschtelt. So, okay, git diff, hier sind die Dinger, so, wieder Jonathan-Style-mäßig, aber ich habe es noch nicht committed dieses Mal wenigstens. Und jetzt will ich den Kram, okay, das ist, ich habe zusammenhängend.
Das macht nichts mehr editieren halt, klar, richtig halt,
hardcore. Okay, machen wir erst was Einfaches, kriegen wir das hin?
Ja, da muss ich aber ein bisschen Platz, ich will schon vorne in den Treppen was rein.
Ich überlege gerade, wie man es am besten macht. Gut, ach, machen wir hardcore. So, git add minus i, nicht, minus p, okay. Also, add macht ja üblicherweise
hinzufügen.
In den Index. Minus p heißt es aber, ich will dann noch was rumwurschteln auf den Patches, okay, nicht so am Stück.
Also es gibt interaktiv, dann iteriert er über alle Dateien, die sich geändert haben, drüber und dann kann man da absteigen, oder es gibt minus p, dann nimmt er alle Patches und bleibt hoch.
So, jetzt fragt er mich, ob ich diesen Hunk, also ein Hunk ist quasi so ein Patch, so eine zusammenhängende Änderung, ob ich den stagen will. Stagen heißt quasi in den Index packen, das Ding heißt ja auch Stage Area. So, jetzt sage ich hier, nee, den will ich nicht, ich mache mal Hilfe, dann sieht man, was es so für Möglichkeiten gibt. Also, wie geht das jetzt, Rico?
Ja, man kann halt sagen, ich möchte diesen Hang stagen, nicht stagen, ich kann splitten, ich kann halt verschiedene Optionen richtig auswählen.
Genau, ich splitte ihn jetzt zum Beispiel.
Jetzt versuchen wir mal zu splitten, das wird wahrscheinlich nicht funktionieren, weil wenn die so zusammenhängen, dann kann er das nicht automatisch aufsplitten, weil wo soll er jetzt da auftrennen?
Das spürt. Also machen wir einfach E wie Edit.
Genau, und in dem Fall nimmst du mal die Edit-Funktion, das ist auch was glaube ich nur Git kann.
Und jetzt editiere ich einen
und
Diff.
Und jetzt editieren wir den Diff. Okay. Ziemlich advanced, aber lustig.
Ich hau quasi hier die Zeilen raus, die können nämlich jetzt nicht dazu.
Genau.
Blub. Git Diff. Die unteren 6 sind noch in meinem Working Directory und nicht in der Staging Area.
Genau.
Und die oberen sind in der Station Area, aber noch nicht im Repository.
Das heißt, wenn du jetzt Commit aufrufst, mal Commit minus V.
Git Commit minus V. Dann werden diese
5 aus dem Index, aus der Staging Area, dann ist committed. Und die anderen?
Und jetzt Git Add. Punkt, nimm einfach alles, was da rumliegt. Git Status hier, Modified. Git Commit minus V. Und
die anderen?
Die letzten 5.
Und so kann man richtig lustig seine Arbeit praktisch so aufteilen und zusammenwurschten, bis man die Commits hinkriegt, die man auch wirklich haben will.
Das war jetzt schon voll advanced, also wirklich den Patch editieren. Also so schlimm wird es hoffentlich oft nicht, aber ich hoffe, ihr konntet folgen, oder? Ging's? Ihr müsst uns echt bremsen.
Ja.
Wir machen das nicht selber. Das könnt ihr vergessen.
Also diese, das mit den einzelnen Hunks, das ist, das kommt eigentlich ursprünglich von Darks. Das ist die sogenannte Record Extension bei Darks. Bei Darks gibt es keinen Commit, sondern nur Record. Und Darks fragt immer nach, welche Hunks er jetzt da praktisch committen soll. Und das haben dann verschiedene andere Versionssysteme dann auch geklaut von Darks, weil es eigentlich praktisch ist einfach. Git natürlich, Mercurial kann es, Bazaar kann es glaube ich und Plugin auch. Und Git hat jetzt halt noch zusätzlich dieses Feature, dass wenn diese Hunks nicht mehr aufsplittbar sind, automatisierbar, dass man sie dann noch editieren kann. Das kann, soweit ich weiß, nur Git.
Das ist auch sehr advanced, aber... Ein einfaches Beispiel dazu, ich editiere die Datei nochmal und mache jetzt hier hier ein Fasel hin und dort ein Fasel hin, schön Platz dazwischen, dass es auch klappt. Dann habe ich hier im Git Diff habe ich jetzt zwei Hunks. Diese Änderung ist unabhängig von der, weil die weit genug auseinander liegen.
Die müssen nur 4 oder 5 Zeilen auseinander
liegen. Sagen,
ohne Änderung geht das.
Git add minus p. Ja. Und dann sagt jetzt hier stage this hunk. Ob ich diese Änderung dazu machen will, sage ich ja, die will ich und die will ich nicht. Und dann habe ich git diff. Die liegt noch im Dings drin und die ist schon im
Index. Das geht aber auch mit uns.
Und jetzt das ist eigentlich so ein Normalfall. Weil meistens sind logische Änderungen nicht gerade in der gleichen Zeile.
Also um zu sehen, man kann diesen Index auch immer wieder weiter aktualisieren, ohne dass man jetzt committed oder irgendwas macht.
Ah, genau.
Git add machen.
Git add meine File.
Genau.
Und dann sie ist jetzt komplett drin.
Genau.
Also ich kann auf dem Index noch weiterarbeiten. Oder ich kann jetzt sagen, ach nee, komm, ich will doch nicht.
Also das Einzige, was nicht geht, ist dann so bequem wieder als Änderungen entfernen. Du kannst jetzt bloß noch
komplett entfernen.
Dateikanonalitätstechnisch wieder zurück.
Hier, er sagt es sogar, wie es geht bei Git Status. Er sagt Git Reset. Soft ist der Default. Okay, also lässt er die Änderungen in...
Working Copy und...
In der Working...
Nee, nicht Soft.
Mixed ist...
Mixed,
genau. Na, genau. Okay, wenn ich nichts sage, ist Mixed. Und Mixed heißt, er ändert den Index, aber nicht die Working Copy. Also sage ich jetzt hier Reset, Default. Dann... Moment. Ah, genau. Dann schmeißt das quasi aus dem Index raus, aber es ist noch in meiner Working Copy drin. Und hier warnt er mich, dass es hier das File locally modified ist. Okay, wenn ich das Git Diff, sind die Diffs wieder hier und nicht mehr hier. Jetzt habe ich es quasi wieder unstaged. Und jetzt kann ich alles zusammenpacken und so. Okay, machen wir ein bisschen High-Level-Zeugs ein bisschen mehr, oder? Was haben wir denn hier lustig? Okay.
Ich habe mal eine Frage, wenn ich Module habe, also sonst der technischen Plugins, ja, und ich verwalte sozusagen meine Konfiguration mitsamt einem Plugins über Git, mache ich dann die einzelnen Plugins, die ich vielleicht tatsächlich auch selber entwickle, mache ich dann für die einzelnen Plugins Branches oder mache ich dann für Submodules?
Submodules. Okay. Würde ich machen. Also, aber im Detail, das ist eine sehr detailreiche Frage.
Ja, es kommt darauf an, wie dein persönlicher Workflow
ja.
ist. Wie gesagt, Git ist halt eher ein Framework und du musst dir deinen Workflow...
Aber es hört sich nach Submodule an, so aus dem Bauch raus.
Ja.
Okay, gehen wir mal die Features durch. Das erste war Amend, das zweite war Revert, das dritte war...
Kann ich die gleiche Arbeit mit zwei verschiedenen Computern ansehen?
Was willst du?
Kann ich die gleiche Arbeit von zwei verschiedenen Computern ansehen? Zwei verschiedene Computer verwenden.
Also meinst du praktisch ein Repository remote stellen?
Richtig,
ja. Ja, das muss man auch
machen. Ah, remote, ja, das fehlt noch komplett. Genau. Okay, gut. Da brauchen wir mal. Hier klingelt es. Kann mal jemand aufmachen?
Ja.
Okay. Gut, wo waren wir jetzt hier? Ich hab's vergessen. Ah, genau, modify.
Committe mal.
Warte. Jetzt machen wir folgendes. Git diff, die hat ja hier zwei so Hangs. Okay, jetzt mache ich mal hier git add minus p. Ich nehme den ersten dazu, den zweiten nicht. Git commit minus v bla und dann git add file git, ah scheiße, das soll dazu zum ersten, mischt. Jetzt hätte ich gern gehabt, dass die zwei Commits doch zusammen sind, nicht einzeln, okay? Und dann gibt es immer, ich könnte jetzt quasi reset soft machen und dann commit und bla und dann gibt es einen Kürzel, das heißt einfach commit minus minus amend und dann macht er genau das bla fast, also bla war von vorher, okay, bla fast, kommt dazu und jetzt sind die,
also
hier, wenn er, Moment, git minus 1. Hier, git show, sind die zusammen. Also amend macht den letzten Commit wieder auf, tut das, was in der Staging Area ist, dazu packen und schnürt es wieder zu.
Also wichtig war das Add-File vorher, was du kurz davor gemacht
hast. Ich musste stagen und dann wird es dazu gesagt.
Also alle Änderungen, die gestaged sind, die im Index sind, werden bei einem git amend mit aufgenommen in den letzten Commit und man kann die Commit-Message noch ändern. Das ist die Hauptaufgabe davon. Das ist einfach megamäßig praktisch,
okay.
Weil oft vergisst man halt doch irgendwas. So, gerade wenn man sich einen Fuck-up macht mit git add-b, wo man dann diese einzelnen Sachen so aufsplittet und oh shit, die Linie brauche ich doch noch irgendwie.
So, jetzt war sein Einwand, dieser Patch von vorher, der war Blödsinn. Der muss weg. So, jetzt gibt es zwei Möglichkeiten. Die saubere ist so buchhalterisch quasi eine Rückbuchung locken und die andere ist rumhacken. Also ich zeige erstmal die saubere. Ich kopiere aber mal das Repository, weil ich es gerade so hübsch finde. So. Okay, also die saubere, also nochmal, git log, die hier, ja. Sage ich einfach git revert, blub. Moment. Aha, ich habe sogar einen Konflikt. Kommen wir gleich zu Jonathans Dings, weil ich habe das Fastlab dazu geschrieben. Also um das mal anzugucken. Git show, dieser Patch hier hat hier Zeile 2 gemacht und da habe ich wahrscheinlich mittlerweile, steht da in Zeile 2.
Was steht da im Fallsystem? Wie sieht es im Fallsystem gerade aus?
Ah, hier okay, er hat sich auf die Reihe. Okay, also okay. Ich habe jetzt einen Merge, also ich habe jetzt einen, okay, was macht in Word? In Word nimmt den Patch, den ich ihm angebe, wendet ihn rückwärts an und apply den oben drauf. Okay, jetzt hat das nicht geklappt. Da bei diesem Apply hat es einen Konflikt gegeben. Und zwar sagt er, pass mal auf, irgendwas stimmt doch da nicht. Also, im Head steht der Kram drin und in dem, was du, wo ich es her habe, steht nur das da drin. Was soll ich denn jetzt machen? Fragt er dich. Okay? Das Problem war, es war zu wenig, also der Kontext hat sich zu sehr geändert. Okay, wie fixe ich jetzt sowas?
Also es sagt jetzt, dass du in einem Merge-Zustand bist, die Datei File ist noch unmerged, und dann musst du jetzt drum kümmern.
Genau.
Also sprich, du nimmst Editor deiner Hand oder halt Merge-Tool deiner Wahl und wurschtelst drauf los.
So, am besten machst du quasi, ich wollte ja das hier so haben. So wollte ich es haben. Okay, ich muss es jetzt von Hand machen, er konnte sich automatisch. Schade, war ein schlechtes Beispiel. Und jetzt kann ich sagen, git add file. Und kann es jetzt ganz normal so machen. Hat der mir die Commit-Message schon nicht gemacht? Ja. Ah, genau.
Also er macht dann auch gleich automatisch dann, schreibt rein, was du bewirtet hast. Und da hat sogar Konflikte, das schreibt auch gleich mit rein, das kannst du so übernehmen.
Okay, jetzt war es aber nicht so hübsch. Vielleicht schauen wir mal was anderes. Was will man hier? Ah, dieses bar, okay? Da habe ich nur diese Datei bar hinzugefügt. Ja, git show. Blub. Da habe ich nur dieses bar hinzugefügt. Also git revert. Boom. Das hat jetzt automatisch funktioniert. Kein Konflikt. Sage ich, die Commit-Message passt gerade so. So, revert bar. Und wenn ich jetzt gucke, ist bar weg.
Okay? Aber wenn ich in der Historie jetzt zurückgehe, dann ist es wieder da.
Wenn ich hier hingehe, git checkout, hierher, dann ist es da.
Okay.
Er wartet mich hier, weil es jetzt kein. Weil er nicht weiß, wie er dieses Ding labeln soll. Ich glaube, ich bin jetzt in so einem No-Branch. Ich bin jetzt irgendwo hingesprungen, was kein Fähnchen hat. Deswegen sagt er, vielleicht wollte ich ja minus B sagen. Mehr ist es nicht. Okay, das Reword. Was war das nächste, was wir hatten?
Merging hatten wir.
Hacken wollte ich es noch. Das ist andere noch. Und dann machen wir. Okay. Das hier wollte ich weg haben. Oder nee, das hier wollte man weg haben, richtig? Dann sagt git rebase, hat man eigentlich schon mal, aber ich finde es so lustig, bis hierher. Und sagt dann diesen Commit weg. Fertig. Und jetzt hat er, wenn ihr jetzt mal schaut, haben sich die Summen alle geändert.
Sind jetzt alle kannst hier. Du kannst in der Historie zurück und hätte dann aber auch in einem.
Nein, jetzt kann ich nicht mehr zurück. Ich habe jetzt Scheiße, also ich habe jetzt die Historie verändert mit Rebase. Schau mal, dieser Commit, der war ja eigentlich inhaltlich der gleiche wie der, hat aber eine andere Summe. Warum? Weil sein Parent ein anderer ist. Weil nicht mehr der Parent ist, sondern der. Damit ändert sich das Objekt, der Inhalt von dem Objekt, damit die Summe und damit alle Summen, die danach kommen, auch. Ich habe mein Repository verändert jetzt.
Das heißt, die Zeile, die wir wieder rückgenommen haben, die ist jetzt auch in der ganzen Historie nirgends mehr drin.
Korrekt. Richtig.
Okay,
aber das ist wegen dem Rebase.
Wegen dem Rebase. Also ich habe jetzt zwei Sachen gezeigt. Einmal das saubere ist Revert, da sieht man alles schön, und Rebase ist gehackt. Okay? So, Revert muss ich machen, wenn ich die Änderungen, die danach kommen, alle schon publiziert habe. Dann darf ich diesen Hack nicht machen, weil jetzt habe ich den Baum kaputt gemacht. Der sieht jetzt komplett anders aus. Und der hat mit dem, was die anderen sich vorher kopiert haben, nichts mehr zu tun. und da passt es vorne und hinten nicht mehr, okay? So, jetzt gehen wir mal zu...
Ist jetzt das File, das Bar-File, ist das physikalisch jetzt weg aus dem Repository?
Nee, noch nicht. Naja, ganz so schlimm ist nicht. Nee.
Dann haben wir das Devlog noch.
Also hier ist mal weg, ja, hier ist nimmer. Und hier finde ich es irgendwie auch nicht mehr, aber wir haben ja noch unser Sicherheitsnetz und da ist es bestimmt irgendwo noch dabei. Hm, wo ist es denn? Ich habe einiges an Kram geklebt.
Ich
krieg's
mal mit der Checksumme wieder hier.
Genau. Wenn die Checksumme auswendig weißt, ja, ansonsten musst du hier nachschlagen. Aber das Ding ist noch da.
Kann ich es aber wirklich wegkriegen?
Ja, ja.
Wenn du jetzt sagst Git Prune, dann schmeißt Git praktisch alles weg, was nicht irgendwo verlinkt ist.
Auch aus dem Dateisystem.
Ja.
Also quasi Garbage Collector.
Genau. Garbage Collect gibt es auch noch extra.
Jetzt ist es weg. Jetzt hat es weggeschmissen.
Okay. Also es gibt ein Garbage Collecting, da guckt er, dass er ein bisschen aufräumt, ein bisschen optimiert. Und Prune heißt dann auch wirklich aufräumen und dann ist auch das Sicherheitsnetz halt weg.
Okay. Fangen wir mal. Jetzt machen wir immer nur lokal. Jetzt machen wir mal mit Remote. Ja? Das ist eigentlich Lustige. Also machen wir hier unser Center. Okay, machen wir mal so ein zentralistisches Center. Center. So, git init. Machen wir hier echo bla readme. Git add readme. Git commit. This is my project. So, okay. So, jetzt habe ich ein lustiges Projekt. So, jetzt bin ich ein Entwickler und will darauf arbeiten. Genau. Auf dem Server wird üblicherweise, ich habe eigentlich schon Scheiße gebaut, auf dem Server wird üblicherweise kein Working Directory liegen. Da wird üblicherweise ein sogenanntes Bare Repository liegen, also ohne Working Directory. Das kriege ich jetzt so. Git clone minus minus bare Center nach Server zum Beispiel. So. Wenn ich jetzt hier gucke, üblicherweise, sorry, nennt man die dann server.git. Das ist Konvention. Gut, wenn ich jetzt hier reingucke, bin ich hier direkt im Git-Verzeichnis quasi. Das, was vorher im Git-Verzeichnis war, ist jetzt direkt hier in Working Directory, gibt es nicht. So, okay. Dann habe ich jetzt hier meinen Server. Hätte ich auch gleich so anlegen können, mit Git init minus minus bare, wäre auch gegangen. Habe ich jetzt verplant. So, und jetzt bin ich hier, ich bin jetzt hier der Entwickler und ich mache jetzt Git clone, Server Git. Und das kann jetzt irgendeine URL sein. HTTP, SSH, bla bla bla, oder irgendwie hier lokal.
Git-Protokoll, Git-Doppelpunkt, slash slash, alles mögliche.
Und jetzt bin ich hier Developer. Developer. So. Bin ich hier Developer. So. Und jetzt machen wir mal, hier ist der Inhalt. Okay. Und jetzt machen wir mal Git Remote Show. Und dann seht ihr, aha, es gibt einen Remote, der heißt Origin. Und das ist, der wird halt defaultmäßig angelegt, das ist der, von dem ich geklont habe.
Kannst du mal Git Remote Show Origin machen?
Git Remote Show Origin. Hier steht drin, für was Origin steht. Das ist ein Kürzel für diese URL. Das ist eine File-URL. Und hier steht noch, wenn ich Pull sage, wird automatisch der Master Branch geholt von dem. Und mein Branch, der lokal Master heißt, der ist getrackt. Okay.
Ciao.
Ciao. Ich kann bei mir Branches haben, von denen weiß keiner was. Ich muss die Branches explizit tracken, also verbinden mit dem Branch dort, damit die durch Pull und Fetch in Sync gehalten werden. Wenn ich das nicht tue, ist der nicht getrackt. Und der macht hier bei Clone macht er alles automatisch. Er legt den Remote Origin an und trackt gleich den Master Branch. Okay. Jetzt gehen wir mal her, machen wir hier eine tolle Änderung. Toll. Nach File. Git. Nee, ich will eine neue Datei anlegen. Git add File. Git commit. Commit. Polar. My File. So. So, jetzt gibt es hier. Jetzt gibt es. Oh, Scheiße. Jetzt gibt es hier diesen Commit. Und den gibt es ja dort noch nicht. Und den kann ich jetzt mit Git Push hochkopieren. Jetzt gibt es ihn auch dort. Okay? Jetzt machen wir noch ein Spielchen. Git Clone. Server Git nach Developer 2. Irgendein zweiter. Rico jetzt zum Beispiel. Und dann muss doch gleich. Rico, so. Okay, und der hat jetzt die Änderungen da. Und der macht jetzt halt Echo noch was, auch in die File rein. Git commit minus a, also M ist bei mir Abkürzung für commit. Minus a gleich adden. Meine Änderungen, bla. So, git push. Jetzt habe ich es hochkopiert. Jetzt kommt wieder ich und sage Git pull. Jetzt habe ich es runter hergeholt und er hat automatisch gemerged.
Er hat sogar was Spezielles gemacht.
Er hat sogar ein Fast-Forward-Merge gemacht. Was heißt das? Er hat einfach, hier steht Remote Origin Master, das ist der Dot, und das ist jetzt meiner, mein Master. Das war die Änderung, die ich hatte, die kommt von Rico und er hat die einfach vorne hingehängt.
Ohne irgendwie einen extra Merge-Commit oder so. Das
einfach den Baum umgehängt.
Damit kann man die Historie ein bisschen sauber halten. Wenn man es nicht möchte, kann man aber immer noch sagen, er soll einfach richtig mergen und auch einen richtigen Merge-Commit machen.
Ich möchte jetzt den Tor anschauen und den Lokal und den dann nach oben haben.
Also, wer bist du?
Jetzt bin Rico und du.
Also, ich bin jetzt nicht so. Git, Checkout, -B, Feature. So, jetzt habe ich Feature Branch, okay?
Ja, den möchte ich oben haben.
So, jetzt machen wir erstmal eine Änderung, oder?
Ja, klar.
Deco foo nach bar, Git add bar, Git commit, mein Feature. So. Okay, so, wenn ich jetzt, genau, wie mache ich das jetzt? Mal sage ich Git, also, wir müssen auf die Reihe kriegen, Git push, ich sage, was, oder? Moment, ich muss gucken.
Nee, das ist wahrscheinlich auf Doppelpunkt.
Ich muss aber erst sagen, was und wohin, oder? Okay, was? Wie hast du mit dem?
Git push Doppelpunkt Branchname.
Ah, stimmt, weil es aktuell ist. Ja. Ah, okay, und Origin ist ein Default.
Genau.
Okay, alles klar. Man müsste eigentlich Folgendes angeben jetzt. Ich muss sagen, was ich pushen will, wohin ich es pushen will und wie es dort heißen soll. Also was? Mein Branch. Wenn ich nichts sage, ist der aktuelle, mein Head. Dann wohin? Origin. Wenn ich nichts sage, ist Origin. Und dann muss ich sagen, wie es dort heißen soll. Und der Branch muss dort nicht gleich heißen wie bei mir. Man sollte es vielleicht machen, aber muss nicht. Also ich kann sagen, git push, Doppelpunkt, feature. Verb.
Git push origin feature.
Git Doppelpunkt,
oder? Sollte eigentlich funktionieren.
Wir haben es lang durchgehalten, ohne zu stolpern.
Ja, ich habe noch ein paar Sachen.
Ja, danke, Uli. Testbranch. Ohne, nein, Doppelpunkt löschen.
Doppelpunkt löschen, scheiße.
Okay, wir haben scheiße, glaube ich.
Ja, also so.
Okay.
Ah, wir sind schon verwirrt.
So, jetzt hat es.
Ohne Doppelpunkt.
Ohne, vergiss mal, ja. Lalala.
Okay.
Der Doppelpunkt, der wäre lustig gewesen für Food for Feature. Jetzt hat er. Also, was habe ich jetzt gemacht? Das hier bedeutet. Meinen aktuellen Head, also was ich vorher gesagt habe, löschen, das war falsch. Also, push will folgendes. Wohin? Was? Und wie es dort heißen soll. Also, wohin? Nach Origin. Was? Mein Feature Branch. Doppelpunkt. Eine ganz tolle Syntax. Wie es dort heißen soll. Super Feature soll es dort heißen. Okay? Und wenn ich jetzt mal in dieses Server gehe und sage git k-all, dann seht ihr, dass es hier Feature und Super Feature gibt. Die zeigen beide das Gleiche. Okay? So. Und ich kann jetzt mit dieser Syntax, die wir vorher hatten, kann ich quasi nichts nach Superfeature packen und damit lösche ich es. Okay, ganz toll, ganz intuitiv. So.
Bis man das mal raus hat, das dauert eine Weile.
Git k minus all und damit ist dieses Superfeature weg. Und damit habe ich den Branch remote gelöscht.
Also wie gesagt, die UI ist halt echt bullshit.
Und jetzt bei Rico diesen Branch auschecken machen.
Ja, okay. Okay, ich habe jetzt, Moment, git remote show origin, habe ich jetzt quasi zwei Track Branches, Feature und Master. Und hier steht pull arbeitet auf Master. Das kann ich noch umkonfigurieren, aber egal, geht nicht zu weit. Okay, und jetzt gehen wir zu Rico rüber. So, und der will jetzt diesen Branch herholen. Also sage ich git pull von Origin, ich hoffe es klappt so, Feature nach Feature. Genau, damit habe ich jetzt quasi in den Feature Branch reingeholt.
Muss man die Branches immer explizit reinholen oder geht das auch implizit?
Wie meinst du?
Dass ich einfach sage, hol mir auch alle
vor. Nein, soweit ich weiß, nur explizit.
Okay. Aber du kannst bei Klonen noch angeben, dass er alle Elemente holen soll, aber nur bei Klonen.
Ah, okay.
Aber das kann man auch theoretisch skripten.
Ja, okay.
Nächste Frage.
Es gibt ja dieses tolle Git-Verzeichnis und diese Configs.
Ja.
Wir arbeiten jetzt ja bisher bloß auf einem. Können wir das kurz mit zwei machen?
Was zwei?
Also mit zwei, mit einem zusätzlichen anderen Remote.
Ja, dann machst du das, dann machst du mal einen.
Also mach bei Rico einen neuen Branch, committe irgendwas da rein.
Und dann kannst du woanders hinschieben, oder was?
Und dann in deinem Push ihn referenzieren.
Ah, mit dem Weiterpushen meinst du?
Dass du sozusagen mehrere tracken kannst.
Ja, das machst du mal was mit
dem Remote
Add und dann kannst du andere hinzufügen.
Willst du es echt machen?
Ja. Deswegen gibt es ja, gibt das noch mehrere Sachen.
Ja, ja. Okay.
Okay, anscheinend ist das wirklich wichtig. Brauchen wir nicht mehr machen.
Aber es funktioniert genau gleich, oder? Also,
eigentlich sagst du nur Remote, du fügst ein Remote hinzu und dann musst du halt beim Push und Fetch kontrollieren, von wo es kommt und wohin es geht.
Ja, dann sagst du halt Git Push Origin 2.
Eigentlich
ist, ja, ja, ist langweilig.
Es geht mir bloß ums Hinzufügen eigentlich.
Ja, ich mach mal
kurz.
Okay, so, 2 Git init-spares.
Jetzt habe ich hier
ein Repository gemacht. Und jetzt sage ich hier Git Remote Add. Aber jetzt weiß ich gerade nicht auswendig, wie das geht. Das geht es nicht. Add Name URL. Also Git Remote Add. Blub. Nenne ich den mal. URL. Temp Git Server. Server 2.git. So, Git Remote Show. Jetzt habe ich hier 2. Und jetzt kann ich sagen Git Push Feature. Plug Feature nach Feature. Und jetzt habe ich quasi dieses Feature, dieses Repository rüber. Und jetzt könnt ihr mit anderen Stoffen wieder klonen und so weiter.
Und man kann auch beliebig unabhängige Remotes eintragen. Also ich kann einen Linux-Commentary drin haben, ich kann ein Skip-Repository drin haben und noch 5 andere verschiedene Dinge. Falls mir das irgendwie helfen sollte.
Weitere Fragen?
Ich habe jetzt die Dinge quasi hochgepusht. Ich habe vorher gesagt, das wäre das Grundprinzip, was ich da...
Achso, ja. Können wir auch machen. Ja, kein Problem. Ja. Ich habe jetzt hier, sagen wir mal, ich mache hier noch einen Feature-Branch. Geht. Checkout minus B noch einer. Und man hat hier, das ist wichtig. Nach bar, ich schreibe jetzt bar komplett um. Git commit minus A. So mein Feature Branch war. So. Okay, jetzt habe ich das hier rumliegen. So, jetzt müsste ich quasi das irgendwie zugänglich machen über irgendeinen Weg. In dem Fall kein Problem, ist halt über das Dateisystem. Und jetzt ist hier der Server-Typ, der da halt rumsitzt und der will das jetzt pullen. Dann sage ich einfach Git. Muss ich jetzt den Remote hinzufügen? Okay, ich probiere es mal kurz. Temp Git Developer. Wie ist es? Wie ist der Branch?
Noch einer.
So, oder?
Ja.
Moment.
Du brauchst wahrscheinlich nochmal Git Tree. Geh mal in das Repo-Verzeichnis.
Wie pull ich das
da? Ja, nee, klar. Pull macht ja auch einen Merge danach. Und falls es Commit
Konflikte,
muss er was haben zum Arbeiten.
Ja, genau. Also, ich war jetzt der Developer, sag mal, erster Maintainer. Es muss über sein Ding gehen.
Also, man braucht ein Working Directory, falls das beim Pullen, was ein Merge nach sich zieht, konfliktet, muss es ja irgendwo sagen können, was konfliktet hat, und dann brauchst du natürlich einen
Directory. Genau, jetzt hat er sich reingezogen und jetzt könnt ihr das weiter pushen. Oder beziehungsweise mergen und dann pushen.
Genau. Man könnte hier aber auch bei dem Pull sagen, ich möchte alles ab diesem Objekt oder so haben, vom Master oder so. Das geht auch.
Du kannst hier, das hier ist eine Referenz. Da kann ich beliebige Referenzen angeben, beliebige Objekte referenzieren. Also eigentlich beliebige Commits referenzieren. Und das ist halt der Name von diesem Branch. Okay? Aber ja, ich muss nicht den Branch, ich kann beliebige Objekte reinziehen, ja?
Gibt es sowas wie das letzte Util machen, so ein Rollback?
Nein. Kommt drauf an, was du gemacht hast. Wenn du Git Rebase gemacht hast, nein. Das war's. Du kannst jetzt von Hand wieder umflicken. Wenn du einen Commit gemacht hast, klar, haben wir gezeigt. Merge haben wir auch gezeigt, Reset und Tschüss.
Wobei eigentlich muss es relativ easy sein, solange das Tree-Objekt noch verfügbar ist. Wenn du das rauskriegst, kannst du dein Head
auf das Tree-Objekt. Raus und
fertig. Ja. Dann geht's. Also wenn du dein Head auf das Tree-Objekt von dem vorherigen verschieben kannst,
hast du cool. Ja, das könnte, stimmt. Das könnte klappen.
Das müsste gehen.
Das haben wir sogar eigentlich schon mal praktisch gemacht, bloß halt. Ja, das ist genau das gleiche.
Genau. Also theoretisch ja. Hast du es verstanden?
Ja. Noch eine bisschen komische Frage. Also sagen wir, ich habe einen, quasi ich mache einen lokalen Fork von einem offiziellen Projekt.
Ja? Ja.
Das heißt, ich möchte ein bestimmtes Set von Änderungen immer auf dieses Original angewandt haben, auch wenn ich mir das immer wieder natürlich fetche, um die neuesten Versionen mitzubekommen.
Du meinst Rebasing?
Ja.
Okay, das können wir noch kurz zeigen und dann hören wir auf, oder?
Ja.
Ich glaube, dann reicht es auch immer.
Also, dass es über Rebase geht, ist mir klar. Die Frage ist nur, wenn ich zum Beispiel was dort lösche, also bei mir lokal lösche ich eine Datei, weil da sage ich, da habe ich mein eigenes Ding dafür, ja?
Weiter?
Und wenn ich mir das jetzt hole, ist die Datei ja wieder da.
Ja?
Bei Rebase nicht.
Weiß okay.
Weil er muss es ja dann zusammen merchen und beim Merchen musst du dann das auswählen, was dir passt. Dann nimmst du halt deine Version deiner Datei.
Ein bisschen wie ein Git-Ignore für das Pull.
So brauchst du aber an sich nicht.
Pulle, aber dieses
es konfliktet halt beim Merchen.
Nein.
Na, die Datei also ist ja bei mir eben lokal gelöscht. Das heißt, da gibt es eigentlich auch keinen Konflikt. Der würde dir mir immer wieder hinzufügen. Das ist
nein, Problem. Macht er nicht. Wir okay, zeigen es dir, wie es geht. Okay, ich fange mal an. Hier mein lustiger Server. Und dann machen wir hier Git init. Scheiß mal, ob es bärisch oder nicht. Echo. Foo. Ich hab das minus A gemacht.
Das Commit minus A.
Okay.
Also noch was, Git Commit minus A fügt alles in den Index hinzu, aber nur von getrackten Files, also Files, die schon mal irgendwann mit Add hinzugefügt wurden. Falls irgendwelche ungetrackten Files drin liegen, muss man die wirklich immer explizit mit Add hinzufügen. Sonst kennt ja, Git die nicht.
Okay, genau, jetzt bin ich hier, Git Clone Server Developer, so, jetzt bin ich hier mein lustiger Developer und jetzt fange ich einen Feature Branch an, okay? Git Checkout minus B Feature, so. Und sag jetzt hier, also du wolltest löschen, ich überlege gerade, was ich da drüben mache, okay, Git var, das ist doch alles Müll hier, stattdessen machen wir hier, oder, Dingens oder keine Ahnung, wie gehen die Worte aus? Datei. Git add Datei, git commit minus v, okay, das ist besser. So, jetzt habe ich hier meinen lustigen Feature Branch. Jetzt geht hier im Server geht natürlich die Entwicklung weiter, ja. Jetzt machen die hier noch ein weiterer Foo, lustig in das Bar-File rein, so. Git commit minus a wow, schau mal, ne? So, und jetzt bin ich hier, okay. Wenn ich jetzt pulle, was passiert dann? Git pull.
Du
bist jetzt ja am Branch und ja, pull hat aber Master eingestellt.
Moment, habe ich Scheiße gebaut jetzt.
Ja.
Ne, das passt. Er hat es auf dem Master. Das ist der Remote Master. Das ist meiner.
Ja,
und das ist mein Feature. Das hängt hier dran, okay? Mhm. Was ist mein Fehler war? Ich hätte eigentlich vorher auf den Master. Genau. Can be fast. Wie meint das jetzt? Git merge? Wie meint das? Keine Ahnung. Wie geht das jetzt? Wie kann ich den fast forwarden?
Ja, Merge muss ich sagen. Wenn du kannst, mach doch Pull vom Master.
Nochmal Pull. Okay. Ah, okay, es ist gefixt. Also ich hätte vorher switchen müssen, damit der, weil mein Pull ging aufs falsche Ziel. Okay, jetzt haben wir es so. Jetzt hängt der hier dran. Und jetzt mache ich einen Rebase. Jetzt sage ich, der da soll nicht da dran hängen, der soll jetzt auf den doch applied werden. Also einfach diese, meine lokalen Änderungen mitwandern lassen, mit den Änderungen im Upstream. So, das macht man mit Rebase. Mhm. Können Sie sind da gerade ordentlich? Ich weiß es nicht.
Du bist ein Git-Reader als Master. Du hast einen Branch gehen. Genau.
Git Checkout Feature.
Und dann Git-Reader als Master. Und jetzt Konflikt jetzt halt.
Warum?
Weil du Änderungen dran warst.
Delete Mod, bar deleted, aber der hat das hinzugefügt.
Genau. Jetzt okay. Muss ich halt anpassen. Guck mal, was er mit der Assistent gemacht hat.
Jetzt lösch einfach die Bar und mach Git Rebase Continue.
Okay, also, es ist aber nicht das, was er wollte.
Ja, das ist kein Ignore. Ich hab Bar wieder gestört. Das ist ja auch klar.
Ich fix es nicht mehr. Ich hab Scheiße gebaut. Okay, das Problem war dieses. Das Problem war, dass der Merchant nicht konfliktet hat. Das geht auch nicht so, wie er es wollte. Er wollte quasi, dass sie lokal weg ist.
Das geht aber nicht.
Wenn dies, also das wäre gegangen, wenn die Änderung aus dem Main, aus dem von dem Upstream Branch nicht in Bar gewesen wäre.
Nee, der Bar.
Eine Frage. Würde das mit einem speziellen Merchant gehen? Das feststellt, okay, wenn meine Datei, wenn die Datei lokal fällt, dann ignoriere ich es einfach.
Ja, wenn dein Merge Tool sowas kann oder könnte.
Das dürfte ja, in dem Fall dürfte es wahrscheinlich relativ simpel sein.
Ja, nee, halt. Ich will nur die ignorieren, die ich gelöscht habe.
Ja,
die,
ja, genau.
Die tatsächlich neu hinzukommen, die dürfen schon hinzukommen.
Ja.
Aber ich weiß gar nicht, ob es dafür echt einen Fall gibt. Ohne Witz. Irgendwas stimmt da nicht.
Nee, ganz ehrlich, wenn du sowas machen
willst. Es gibt ein Feature. Das wird über irgendeine Datei zur Verfügung gestellt und ich habe einen Clone von diesem Feature. Dann will ich die Datei jedes Mal überschreiben. Quasi.
Verstehe ich nicht. Verstehst du
was? Ja, ich verstehe schon, was er will, aber ich weiß nicht, wie man das realisieren könnte. Weil jedes Mal, sobald du wieder reinmirchst, was bei einem Pull nun mal passiert, zieht er auch wieder die Änderung vom Server über deine drüber und dann konfliktet und man muss editieren.
Genau.
Und dann was du natürlich machen kannst, ist es einfach, weil du musst einfach deine Datei als Kopie irgendwo haben und kopierst einfach einmal kurz drüber und sagst, Konflikt resolved. Aber hübsch ist es nicht, das stimmt, ja. Mir müsste es aber ehrlich gesagt,
wüsste
ich jetzt
nicht, wie man das lösen kann. Bei einer Datei geht es ja noch, wenn ich 20, 30, 50 habe,
genau. Dann wird es eklig.
Keine Ahnung. Ja, aber du machst es einfach nicht, du bleibst in deinem Branch.
Dann kriege ich ja die Änderungen nicht mit, die ich ja sehr wohl haben will, von allen anderen Features.
Ja. Dann gibt es noch eine Möglichkeit, Cherry-Picking.
Ja, aber das geht auch nicht unbedingt.
Also wenn
die Kirsche ist nur der Kuchen.
Cherry-Picking heißt, ich wähle mir einen Commit aus und apply den jetzt bei mir oben drauf, egal wo der herkommt, völlig egal. Ich nehme den einfach und packe ihn bei mir oben drauf. Und dann könntest du quasi vielleicht die Änderung aus dem Upstream cherry-picken.
Ja, aber das, wenn das viele sind, geht es auch nicht.
Ja.
Also natürlich könnte ich jetzt bei mir diese eine Änderung für das Bar auslassen und sagen, was im Bar passiert, interessiert mich eh nicht. Alle anderen Commits nehme ich mit.
Ja.
Klar, das ginge. Aber wenn das einfach eine Größenordnung von, was weiß ich, 300 bis 3000 Dateien sind, nicht machbar.
Also wahrscheinlich kommst du nicht drum herum, dir selber irgendwie ein kleines Skript zu schreiben, welches dann immer dein Working Copy in die richtige Version wiederbringt, nachdem du gepult hast. Ja. Nehme ich mal. Also mir fällt jetzt pauschal nichts ein. Ich will mal nachgucken, das ist ein interessanter Fall auf jeden Fall.
Kannst du mit sagen, dass irgendwelche Files, die du lokal irgendwo drin hast, dass die ignoriert werden einfach?
Doch.
Aber
ja.
Ja, ich kriege jetzt die gelöschten Dateien wieder rein. Das ist mein Problem.
Genau.
Und ich denke, das ist wirklich einfach ein Konzeptfehler sozusagen.
Nee, es ist keiner. Das Konzept funktioniert genauso. Weil beim Merchen hast du eine Änderung wieder rein.
Du brauchst eine andere Merch-Strategie.
Genau. Es kann sein, vielleicht gibt es eine Merch-Strategie, die das macht. Das wäre möglich. Weil die kann man spezifizieren. Das ist möglich, muss man nachgucken. Keine Ahnung. Du hast selber ein Merch-Strategie-Skript schreiben.
Ja, ist schon klar, ne, von der Idee her, die Information, dass ich was gelöscht habe, die wird einfach nicht. Die wird nicht.
Nein, es ist korrekt, dass es konfliktet. Es ist korrekt, dass es konfliktet. Das wird verwaltet, indem du es jedes Mal anpassen musst. Wow. Das ist der Punkt.
Ja.
Ja, ist so.
Dagegen.
Ja, nein. Irgendwie muss man es lösen, irgendeine Lösung muss halt.
Der springende Punkt ist, dass das Entfernen der Datei bei dir kein Entfernen der Datei ist, sondern ein Herauslöschen aller Zeilen dieser Datei. Ist was anderes. Und wenn jetzt quasi er Änderungen draufpackt, passt dein Patch, der die Zeilen von vorher rausgemacht hat, nicht mehr drauf.
Mein Patch ist halt.
Es ist so eine Sache mit.
Ich
merke schon, ich schreibe bald ein eigenes Tool, wenn das so weitergeht.
Lars hat den ganzen Abend drauf gewartet, dass er das sagen kann. Er wird es viel besser machen.
Also diese ganzen Patch-Geschichten, das ist schon zwar alles advanced, aber irgendwie so richtig intelligent sind die Sachen immer noch nicht. Aber es ist auch die Frage, ob man das wirklich so richtig gut hinkriegt. Weil so Patch, wenn man sich mal anguckt, gerade so Projekte wie Darks, die dann mit irgendwelchen funktionalen Sprachen auf diese Patch-Theorie gehen, es funktioniert halt auch nicht besser. Es sind bloß mehr oder weniger bewiesen, super.
Bewiesen, dass sie es nicht besser können.
Ha. Ja, wahrscheinlich. Also, ja.
Okay, haben wir noch Fragen?
Nein.
Ja, müssen wir abbrechen.
Okay, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Ja.